Guten Morgen zusammen. Mein Name ist Stephanos Boulis und ich bin seit 2 Jahren in der Weinwelt unterwegs, angefangen bei Eggersohn und mittlerweile bei Reidemeister und Ulrichs. Heute habe ich die große Ehre, den lieben Thomas in diesen Podcast einzureden. Kurz zu Thomas. Ich habe ihn kennengelernt, Heiligabend 2024 beim Frühshoppen. Und unsere erste Begegnung war so dermaßen schlecht, als da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, mit dem Typen wirst du echt nicht warm. Und irgendwie, ein Gespräch führte aufs andere. Dann meinte er, ja, komm mal in die Anna vorbei, bring mal deinen Katalog mit. Und dann habe ich das gemacht, haben wir uns kennengelernt, haben wir mal gequatscht. Und dann, siehe da, wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Die erste Hausaufgabe von ihm war trotzdem echt blöd, war auch eigentlich unmachbar für mich mit meinem Portfolio und meinem damaligen Wissensschatz. Und mein Vorgesetzter meinte nur, boah, der ist echt ein Arsch, ne? Und dann haben wir gelacht, dann bin ich nochmal dahin, habe ihm gesagt, ey, du bist schon ein kleiner Arsch, aber hier, den Wein habe ich dir mitgebracht, aus dem Savoir, wie du wolltest. Dann haben wir 2, 3 Sachen probiert und dann habe ich ihn so ganz forsch ein bisschen zu Rebsorten gefragt, was er so mag, was er überhaupt nicht mag. Dann hat er mir gesagt, oh, Übersee trinke ich gar nicht gerne und so. Und ich hatte die ganze Zeit im Kopf, boah, Übersee, das liebe ich voll und ich feiere das eigentlich. Dann habe ich ihm einfach mal einen Malbec mitgebracht. Den haben wir dann blind verkostet aus Argentinien. Und er fand den super. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, Argentinien. Oh, du Arsch, das trinke ich nicht. Doch, hast du doch gerade. Ja, und so ging es dann weiter. Auf einmal haben wir uns dann regelmäßig getroffen, dann habe ich ihn mal eingeladen zu einem Event, dann haben wir mal zusammen Champagner verkostet auf der Rolling Pin letztes Jahr und plötzlich waren wir echt gut miteinander und das ging dann so weit, dass wir uns im Café getroffen haben, zusammen Kaffee getrunken haben, gequatscht haben über alles Mögliche, auch über Wein, aber nie über Business. Das haben wir immer voneinander ferngehalten und auch gut so und vielleicht kommt man irgendwann mal zusammen, muss aber nicht und das ist auch gar keine Voraussetzung dafür, weil mit Thomas kann man wirklich über alles reden und ehrliche Fragen stellen zu allem, nicht nur zu Wein und daraus ist echt eine gute Freundschaft entstanden und so eine Verbindung, die bekommt man nicht alle Tage mit einem Thomas Uwe Berg. Und ich weiß, er polarisiert sehr, er weiß auch selber, wie er drauf ist, aber genauso wie er ist, mag ich ihn und wollte ihn auch nicht anders haben. Und diese Freundschaft, die ist einfach nur deshalb entstanden, weil der Thomas sein Herz auf der Zunge trägt. Und das machen nicht viele. Und es sind auch nicht viele Leute so authentisch und so ehrlich wie dieser Mensch. Und deswegen bin ich total stolz, sagen zu können, dass das mein Freund ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Und dieses Mal trifft der Begriff Weinkellner 100%ig zu. Wir sind in Düsseldorf. Wir sind im legendären Restaurant Schorn, das jetzt von Lukas Schild geleitet wird und in dem Thomas Berg Gastgeber und Sommelier ist. Zuvor war er über 6 Jahre Sommelier und Gastgeber bzw. Restaurantmanager im Weinhaus Tante Anna ebenfalls in Düsseldorf. Ja, und Thomas ist eins der absoluten Urgesteine der deutschen Sommelierie. Und jemand, der, wie man so schön sagt, alles von der Pike auf gelernt hat. Also natürlich IHK-geprüfter Sommelier. Serviermeister seit Juni 2000. Jurymitglied, damals schon bei der Zeitschrift Alles über Wein. Das spricht eigentlich dafür, wie lange er schon im Geschäft ist. Später beim Gourmillot und bei der Zeitschrift Kapital. Und er war, und das hat mich so beeindruckt, Mitglied des Prüfungsausschusses Gastgewerbe, der IHK Mittlerer Rhein und 5 Jahre davon sogar Vorsitzender, also er hat dem Nachwuchs ins Leben geholfen. Und er ist einer der verbindlichsten, verlässlichsten und höflichsten Kollegen, die ich kenne. Und das Schöne dabei, er ist nicht laut, er ist einfach da. Und damit eine, und das ist sehr positiv gemeint, eine gewisse Selbstverständlichkeit. Er ist einer der Handwerker unserer Branche. Er ist einer, den man als das Fundament unserer Weinwelt bezeichnen kann. Genau das wirst du gleich merken. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe dafür bedanken, dass sie an unserer Seite sind. Zur Schlumberger Gruppe selber gehören die Handelshäuser Segnitz, Consiovini als Spezialist für italienische Weine, natürlich Schlumberger und das Privatkundenportal Bremer Weinkollekt. Dafür, dass sie uns auf wirtschaftliche, aber auch auf händische Weise, auf emotionale, auf visionäre Weise unterstützen und begleiten. Und dafür, dass er heute hier sein kann. Herzlich willkommen, lieber Thomas Bär!
Kannst du dich noch an, also ich bin sicher, du kannst dich noch erinnern, aber eins unserer ersten richtig gemeinsamen Erlebnisse war Anfang der 2000er, ich glaube, es war um 2005, du wirst das Jahr ganz genau wissen, da wurde ich davon überzeugt, dass ein Sommelier, wenn er einmal Sommelier war, wahrscheinlich wie Fahrradfahren, immer wieder Sommelier sein kann, weil da durfte ich für dich einspringen einen Abend. Ich war im Weinhandel tätig, du warst mehr oder weniger allein in einem Restaurant, also warst Maitre Sommelier in dem Regalido, hieß das damals, glaube ich, in Düsseldorf.
Ja, das ist korrekt, ja, genau.
Und du hattest mir geschildert, wir hatten telefoniert, dass es total tragisch ist, weil deine Frau in den Venen liegt oder deine Ex-Frau in den Venen liegt und du nicht weißt, wie du das machen sollst, weil ihr halt Reservierungen habt. Und da hatte ich dir ein Angebot, na gut, da kann ich reinspringen. Und so haben wir es damals gemacht. Ich habe dann für einen Abend dein Restaurant übernehmen dürfen. Das war ein richtiges Erlebnis. Welches Jahr war das? Also es war ja die Geburt deines Sohns, daher, du weißt es ja.
Ja, das war genau.
2005, oder?
Ja, genau, richtig. Das war am 14. Dezember 2005.
Ah, irre.
Und wow. Wahnsinn, wie lange die Zeit her ist, ne? Fast 21 Jahre.
So lange kennen wir uns, also schon weit darüber hinaus. Weiter, ich fand das damals interessant und spannend und fand das eigentlich total schade, dass man das nicht öfters macht. Also, dass man nicht öfters irgendwie, es gibt ja, glaube ich, irgendwie, ich gucke nicht so viel Fernsehen, aber auf RTL 2 gibt es Frauentausch. Sowas könnte man ja auch bei den Zombies machen, dass man Zombie-Tausch macht. Also, bei Köchen gibt es teilweise, bei den Vorhandsdinner, aber bei Zombies gar nicht. Das wäre doch mal irgendwie eine Innovation, oder? So für nicht nur für einen Abend, sondern für eine Woche tauschen sich die Zombies aus.
Ja, so könnte man zum Beispiel eine Plattform gründen. Ne? Wir machen Sommelier gesucht,
ja,
für einen gewissen Zeitrahmen, um halt in die Betriebsferien zu gehen.
Zum Beispiel, glaubst du, es würde funktionieren? Glaubst du, es wäre interessant? Also hättest du Lust darauf, in Dresden im Hotel Schlag mich tot für eine Woche mal Sommelier zu sein?
Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und müsste man mal tatsächlich mal überlegen, ob es dann Sinn macht. Gerade, ich müsste mich ja dann aus meinem Restaurant oder dem Restaurant, wo ich dann zurzeit arbeite, müsste ich mich ja für eine Woche dann auch verabschieden. Ne? Müsste ich da
das ist klar, da kommt ein anderer. Also dafür sorgen wir, das ist kein Problem. Was wäre die größte Herausforderung? Also wären es die Gäste, auf die du dich einstellen müsstest, oder wäre es die Weinkarte? Was würde dir wahrscheinlich am meisten zu schaffen machen? Was ist das Anspruchsvollste für einen Sommelier?
Also ja, das Anspruchsvollste ist auf jeden Fall, sich in eine neue Weinkarte hineinzudenken und auch natürlich in die Stilistik und Charakteristik des Küchenstils, ne? Den muss man ja auch erstmal verstehen, ne?
Des Küchenstils.
Um halt auch die Weine entsprechend empfehlen zu können, zu einer Küchenstilistik, die man ja selber nicht kennt. Klar kennt man Produkte, ne? Aber gibt 10 Köchen eine Jakobsmuschel und die zaubern Gerichte draus. Da kommen 10 verschiedene Gerichte zustande.
Richtig. Und unterschiedlich gewürzt, unterschiedlich gesalzen, mit unterschiedlichen Säuregradationen, was ja alles in Wein dann irgendwo beeinflusst, beziehungsweise umgedreht. Und
absolut korrekt,
das ist in der Tat.
Ja, und das ist das Schwierigste.
Beziehungsweise. Aber glaubst du, man kann sowas theoretisch generieren, wenn ich dir sage, ich verwende die Grundprodukte? Könntest du dazu einen Wein auswählen?
Ja, gut, man hat ja über die Jahre eine gewisse Erfahrung mit der Kombination verschiedener Ingredients zu gebratenen Jakobsmuscheln oder zu gedünsteten Jakobsmuscheln oder in Speck eingerollten Jakobsmuscheln oder weiß der Geier, was den Köchen da noch einfällt. Aber man kann ja so ein bisschen abwägen. Röstaromatik, was haben wir? Haben wir eine Passionsfruchtsoße? Haben wir eine Jutsu oder eine Hibiskus-Ponzu-Schaum, ne, wo ein bisschen Umami drin steckt? Oder, ja, das ist natürlich, man weiß es nicht, wie es schmeckt, aber man kann sich's vorstellen. Und allein die Vorstellung könnte natürlich mit den richtigen Angaben, dass ein bisschen mehr Süße oder Säure drin ist, oder mehr Röstaromatik hier verwendet wurde, kann man natürlich dann den Wein auch entsprechend zuordnen. Wenn man aber Weine dann noch hat, die man Ewigkeiten nicht mehr probiert hat, ne, nehmen wir mal, ich habe jetzt nach 4 Jahren das erste Mal wieder ein 2011 Pettental von Gunderloch probiert. Ne? Geiler Stoff. Also ich habe den Ewigkeiten nicht mehr probiert und ich fand einfach sensationell. Und wie er sich in den letzten 4 Jahren entwickelt hat, ist schon gigantisch, ne?
Als Beispiel. Ich finde, da hat man das gleiche Phänomen letztlich wie bei der Kombination mit Speisen. Man kann vieles theoretisch aufgrund der Erfahrung durchspielen. Mhm. Aber letztlich, wenn man es kombiniert, wenn man es probiert, dann hat man so oft Überraschungen. Das habe ich öfters, auch wenn ich jetzt zum Beispiel verschiedene Gläser für Weine nehme, dass ich das zwar theoretisch durchspielen kann und ganz klar weiß, okay, bei dem Glas präsentiert sich der Wein so, bei dem Glas so. Aber wenn ich es dann probiere, bin ich jedes Mal so dermaßen überrascht und begeistert. Das kann man wiederum theoretisch nicht machen. Bei einer Weinempfehlung, was ist für dich da das Wichtigste? Also nicht Weinmenü, nicht die absolut perfekte Begleitung zu den Speisen, aber ein Gast sitzt dir gegenüber. Ist primär die Begeisterung mit dem Wein, also spielt der Wein die Hauptrolle oder dass er zu den Speisen passt?
Also generell stimme ich dir in dem, was du gesagt hast, zu, weil die Präsenz des Weines ist natürlich auch abhängig vom Glas. Was für, wenn ich für Gläser etc. Wenn ich aber eine Weinempfehlung ausspreche oder eine Weinbegleitung den Gästen anbiete, ist für mich erstmal das Wichtigste, was möchte der Gast, was möchte er nicht. Fragt man natürlich, worauf er Lust hat. Hat er Geschmacksvorlieben oder Abneigung? Und man passt sich dann genau diesen Wünschen vom Gast an und gibt dann eine entsprechend adäquate Empfehlung dazu, wo man sowohl die Küchenstilistik als auch die Wünsche des Gastes miteinander auf einen Punkt und einen Nenner bringt. Und gerade diese finale Empfehlung mit dem Wein für den Gast finde ich enorm spannend und auch die Beschreibung, wie man dem Gast es offeriert. Wenn man dann hört, oh, das haben sie aber toll erzählt und formuliert, ich spüre jeden einzelnen Aromen, die sie jetzt vorgetragen haben. Ne? Und dann löst du mit dem, was du empfohlen hast, mit dem Wein, den du eingeschenkt hast, auch tolle Begeisterungsstürme bei den Gästen aus.
Was glaubst du, wie viel Prozent ist, wie kann man das formulieren, wie viel Prozent macht bei der eigentlichen, beim Weingenuss das Verbale, die Präsentation aus, dass der Wein genommen wird? Also kann man irgendwie einen Wein schönreden, das sind eigentlich 90%, auch wenn es kein toller Wein ist, oder muss der Wein das halten und es ist nur eine Begleitung, eine Untermalung? Letztlich ist ja die Beschreibung nichts anderes als ein Auskleiden des Weines, so wie als würden wir uns anziehen. Und wenn ich jetzt
total deformiert bin. Das ist eine schöne Metapher, Sebio. Das gefällt mir.
Ja. Und also man kann sich damit kleiden, man kann sich damit ergänzen, aber wenn mir das nicht steht, wenn es nicht zu mir passt, wenn es nicht zu meinem Typ passt, dann macht es keinen Sinn. Aber ist das wichtig für dich? Also dieses Wein beschreiben, hast du einen eigenen Stil? Hast du das gelernt oder wie würdest du das einordnen?
Ja, ich würde sagen, lernen kann man sowas nicht. Das ist Learning by Doing. Jeder legt sich ja einen eigenen Stil zurecht oder man erarbeitet sich einen Stil, in dem, wie man Weine präsentiert, beschreibt und auch für sich selber analysiert, um dem Gast eine bestmögliche Empfehlung angedeihen zu lassen. Und ich sehe das ja erstmal in erster Linie so, ich bin ja das Bindeglied zwischen der Sprache des Winzers und der Sprache des Gastes und der Sprache uns als Sommeliers.
So, ja, stimmt.
Und ich versuche halt eben die Sprachen, die ja alle die gleiche ist, aber mit einer anderen Verständnis auf einen Nenner zu bringen. Und ich denke, die Gäste finden die Beschreibung, so wie ich es abgebe, die ist weder überkandidelt, noch ist sie arrogant oder belehrend, sondern einfach haptisch nachvollziehbar, greifbar und auch ja, für jeden irgendwo selbstverständlich. Man muss ja nicht mit irgendwelchen Wörtern hier jonglieren, die kein Mensch versteht. Dann verkaufst du auch keinen Wein.
Aber wie gehst du dabei vor, wenn ich so indiskret fragen darf? Also es gibt ja so verschiedene Ausrichtungen, finde ich. Auf der einen Seite gibt es das, dass man zu 100% dem Wunsch der Gäste entspricht. Also wenn jetzt ein Gast reinkommt und sagt, hier, ich hätte mein Primitivo, mein Grauburgunder, mein Pinot Grigio, mein Lugana, mein Schlag mich tot, you name it. Oder auf der anderen Seite bist du halt so der absolute Trendsetter und sagst, ich war da in Südwest-Usbekistan und habe da die Natural Wines schlechthin irgendwie rausgeneriert und die muss ich jetzt präsentieren. Hast du irgendwie da einen Stil, wo du sagst, ich möchte dem Gast dienen im wahrsten Sinne des Wortes, ich möchte meinen eigenen Stil repräsentieren oder ich möchte total immer trendy, flashy sein?
Das Letzte schließe ich mal definitiv erstmal aus.
Okay.
Weil ich bin nicht der Typ dafür, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder an den Jahrzehnten, die man in der Gastro ist. Trends hin, Trends her. Ich springe jetzt nicht auf jeden, auf jedes Pferd auf, um es zu reiten, um es zwangsläufig zu verkaufen. Ein Stil, eine Vorgehensweise kann man sich, glaube ich, manchmal gar nicht so zurechtlegen. Es kommt immer auch auf den Menschen an, wie er es sagt. Ich möchte jetzt beim Primitivo oder haben Sie ein Primitivo? Ja, dann hat man ja schon zwei verschiedene Wege, die man einschlägt, um dem Gast zu sagen, tut mir leid, ich habe leider kein Primitivo, weil das nicht zum Stil der Küche passt oder wie auch immer oder nicht meinem Empfinden entspricht oder meiner Begeisterung, weil ich mich dafür nicht begeistern kann. Ich bin dann, und dann gebe ich eine Empfehlung und dann gebe ich eine adäquate Empfehlung, die dann in eine andere Richtung geht oder ich versuche mal Gäste von etwas Neuem zu überzeugen, die dann halt ihr Standard-Grauburgunder-Trinker sind oder von mir aus grüne Medlina-Trinker sind, dann gehen wir mal in eine andere Richtung und dann versuche ich sie mal an Weine heranzuführen, ohne sie zu überfordern. Und das ist, finde ich persönlich, immer spannender, als wenn man dem Gästen dann halt immer etwas aufoptuiert oder zwingt.
Und dann empfiehlst du was und lässt dann sicher probieren. Was ist, wenn der fünfte Wein immer noch nicht schmeckt? Wie gehst du mit so einer enttäuschenden Situation eigentlich um?
Da gehe ich kurz im Keller, schreie mal eine Runde und dann gehe ich wieder hoch und dann kriege ich halt das nächste.
Ja. Ich hatte es in der Tat einmal oder zweimal in zu Weinbarzeiten, wo ich dann in der Tat rekapitulieren musste und sagen musste, ich bin heute Abend hier zum Nee. Ich kann ihren Weingeschmack nicht lesen. Wir hatten dann irgendwie 5, 6, 7 Weine durchprobiert. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Und ich wusste nicht, woran es lag, ob es am Gast lag, dass er es nicht verbalisieren konnte, was er eigentlich mag, ob es an uns lag, dass wir einfach diese Weine nicht im Angebot hatten, die er gerne trinkt, oder ob ich halt wirklich voll daneben lag. Und wir haben uns richtig, also nicht böswillig, wir haben da nicht irgendwie rumgeknatscht, sondern ich habe halt immer einen Probestuck verabreicht, die haben probiert und sagten, nee, ist nicht das, was wir uns vorstellen. Und es ging dann 5, 6, 7 Mal lang und dann war dann irgendwann so für mich die Vernunftssituation, wo ich sagte, hier ist die Karte, gucken Sie, ich komme nicht weiter. Hattest du schon mal so eine Verzweiflungssituation?
Das ist wieder.
Es war für mich dann schon, wo ich dann sagte, boah, ich werde ab morgen Postbote.
Also die Situation kenne ich natürlich nur zu gut. Selten, dass es dann so lange dauert, bis man beim Gast einen entsprechenden Wein gefunden hat. Aber ich hatte mal so eine ähnliche Situation. Die kam entweder auf mich nicht klar, die kam auf die Weine nicht klar oder wir haben uns einfach nicht auf einer Ebene getroffen, wo ihr auch nicht weiterkam. Bin ich kurz im Keller, ich habe mir dann im Keller mal kurz einen weggeschrien und dann gesammelt und dann bin ich wieder hoch, einmal durchgeatmet und dann ging es da weiter. Dann hatte ich auch beim, ich weiß es auch nicht mehr, 8. oder 9. Mal, dann habe ich dann gesagt, sorry, aber anscheinend ist alles, was Sie möchten und alles, was ich Ihnen serviere, läuft in eine andere Richtung. Und also Sie haben die Möglichkeit, von den offenen Weinen was zu auszusuchen oder Sie trinken Bier oder Sie bleiben bei dem, was Sie anfangs getrunken haben, bei Ihrem Sekt.
Ja.
So, und dann sind sie auf den Sekt übergegangen und hat natürlich nicht zum Essen gepasst in dem Fall, aber sei es drum, wenn sie damit glücklich waren, war ich glücklich, ich habe meine Ruhe gehabt und konnte mich dann noch um die anderen Gäste weiter kümmern.
Und man hat eine gewisse dann auch Konsequenz gelebt, dass man es einfach einsieht, was ist jetzt die beste Lösung? Soll man sich aneinander irgendwie hochschrauben oder dann einfach vernünftig miteinander kommunizieren, dass man einfach nicht füreinander gemacht ist.
Ja,
das passiert. Und das ist halt immer, ne? So. Also das ist so wahrscheinlich der Nachteil von uns Sommeliers, dass wir halt zum Restaurant gehören und man uns nicht austauschen kann. Oftmals gingen ja die Gäste in den Restaurants, wo ich tätig war, wegen der Küche in diese Restaurants. Und wir waren dann halt irgendwie bei weg. Ich hatte es in der Tat auch mal im Lehrbach, da kam irgendwie ein Gast rein, hat mich angeguckt und hat gesagt, oh, der ist ja immer noch da. Wo ich dann dachte, okay, alles klar. Ja, aber es war so, wir kamen halt überhaupt nicht miteinander klar und das war, aber er musste, er hätte es nicht so laut aussprechen müssen. Das war.
Ja, aber das, gut, aber Silvio, das ist, ganz ehrlich, das ist doch das ist das Schönste in der Gastronomie. Wir haben jeden Tag mit verschiedensten Charakteren, Persönlichkeiten zu tun, denen wir dienen, aber uns nicht verbiegen müssen. Wir wollen den Gästen schöne Momente kreieren im Restaurant, die bleibend sind, die an die man sich zurückerinnern kann, ob in einer Woche oder einem Monat oder im Jahr. Und wenn sie dann es noch weiter kommunizieren an ihre und als Mehrwert für uns als Restaurant oder als Persönlichkeiten, die im Restaurant arbeiten, das an ihre Freunde oder Bekannte kommunizieren, ist doch so geil. Finde ich mega. Hm.
Und finde ich, darf man auch nicht vergessen. Es ist wirklich ein ganz elementarer, wichtiger Punkt. Wir haben so viele schöne Momente. Also wir haben unendlich. Also sowohl, es geht nicht um Dankbarkeit, aber das, trotz allem spüren wir die Dankbarkeit. Ich finde das großartig, wenn Leute sich im Haus gehen, umdrehen, sich nochmal bedanken, nochmal zulächeln, noch irgendwas sagen. Und versucht da immer die Parallele zu suchen zu anderen Berufsfeldern. Wann gehe ich mal aus dem, keine Ahnung, Supermarkt, drehe mich nochmal um, bedanke mich nochmal. Also auch wenn die Leute nett sind, eher selten. Und man prägt die Leute, man prägt besondere Momente, Anlässe und begleitet eigentlich ganz, ganz viele schöne Momente. Hattest du mal so einen super schönsten Moment, entweder als Gast oder als Sommelier, wo du sagst, abends, wenn ich mal einen doofen Tag hatte, damit kann ich mich in den Schlaf weinen?
Puh. Aber das ist auch eine Frage, die geht ja einher, das ist ja der Wahnsinn.
Ich weiß wahrscheinlich Millionen, aber
ja, natürlich,
so eine, aber die dir irgendwie richtig im Sinn geblieben ist, wo du sagst, boah, es hat mich gerührt. Wie gesagt, entweder du als Gast beim Kollegen oder während deiner Tätigkeit, während deiner über 30 Jahre.
Ja, das gibt es sicherlich.
Du bist echt schon über 30 dabei, ne? Boah, ja, bist du alt.
Ja, danke. Sieht man mir auch an. Aber Gastronomie hält trotzdem noch, glaube ich, relativ fit im Kopf und auch fresh. Aber solche Momente müsste man echt weg. Ich hatte jetzt tatsächlich vor, was haben wir heute? Wir haben den Dienstagmorgen, also Sonntagmittag, kommen Stammgäste, die aber jetzt eine Weile aufgrund ihrer beruflichen Laufbahn das erste Mal ins Restaurant schauen, seitdem ich da bin. Und der Lukas, der schäbe ich den Gästen vor. Und die sagten, Lukas, du brauchst uns ihn nicht vorstellen, den Herrn Berg kennen wir schon sehr, sehr gut. Allerdings ist das schon 10 Jahre her, öffnet sein Telefon. Thomas, Sie schreiben sich mit Berg mit GK, ne? Ja. Zeigt mir sein Telefon. Da steht Thomas Berg, Metro-Sommelier und Restaurantmanager Brasserie Stadthaus, die ich 2014 aufgemacht habe. Aber ist noch die Festnetznummer abgeschweigt. Sehen Sie, ich habe die Nummer noch von ihm.
Das ist ja witzig.
Das sind so kleine Momente, wo man dann denkt, wow, schön, dass er mich nicht gelöscht hat. Und ich habe ihm ja meine Handynummer gegeben und ein paar Stunden später kam noch per WhatsApp eine Nachricht zurück. Lieber Herr Berg, ach Entschuldigung, wir sind ja beim Du, Thomas. Danke für den wunderschönen Mittag, den du uns heute bereitet hast. Deine Weinauswahl und das Essen war einfach grandios. Ja, und das sind dann herrlich, halt Momente, schön, wo ich sage, geil, alles richtig gemacht. Ja. Das ist das, was ich in meinem Job nicht mehr missen möchte, auch wenn er oftmals anstrengend ist, nicht gerade beziehungskonform ist oder auch familienkonform ist. Wir haben, also oder ich kann für mich nur sprechen, ich bin und kann nichts anderes und will auch nichts anderes als Gastgeber zu sein, Sommelier zu sein. Und ich liebe die Gastronomie mit Leib und Seele und das ist das, was ich den Gästen auch spüren lassen will. Und wenn das ankommt, bin ich zufrieden und genieß mir abends ein schönes Gläschen Wein auf die Momente.
Aber du hattest doch teilweise Exkurse, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass du auch im Weinhandel warst, dass du auch mal im Fernsehen warst, dass du halt auch den, ich will nicht sagen Quatsch, aber eben auch diese Phasen der Weinwelt mitbespielt hast. Wieso? Hattest du die Schnauze voll von der Gastro? Oder war das denn in der Tat diese familiäre Nummer? Oder war das Angebot lukrativ und bist jetzt Millionär?
Ja, schön wäre es, wenn es so wäre. Nein, ich hatte damals, das war 2017, glaube ich, eine Freundin, die mir sehr viel bedeutet hat und ich auch sehr geliebt habe. Und für sie habe ich dann ein Angebot aufgegriffen und habe so die Welt des Online-Weinhandels kennenlernen dürfen, können. Hat mich auch sehr viel weitergebracht in der Art der Kommunikation, weil wenn man Wein in der Gastronomie vis-à-vis verkauft und dann auf einmal sitzt du nur vom Computer und hast Weine, die du beschreiben sollst, aber darfst dann halt gesundheitsfördernde Begrifflichkeiten nicht verwenden wie revitalisierend oder animierend. Das sind alles Begriffe, die dürfen schriftlich oder damals zumindest nicht schriftlich in einer Weinbeschreibung verfasst werden.
Ach, wirklich nicht? Nee. Ich darf jetzt bei mir ins Netz nicht schreiben, der Riesling ist revitalisierend. Weil das könnte gesundheitstechnisch ausgelegt werden.
Problematisch werden, genau. Wenn du es,
wow.
Wenn du das jetzt bei Instagram oder irgendwo beschreibst, ist das ja eine Sache, aber es darf nicht wirklich im Internet sein. Also kann sein, dass sich's geändert hat, aber zur damaligen Zeit war es so. Und dann sind halt viele Sachen, wo du wirklich eins zu eins die Sachen abbilden musst, die auf dem Etikett stehen. Also ne, Nennvolumen, Alkoholgehalt, nicht geeignet für Schwangere, enthält zu viele und so weiter. Und wenn man das halt nicht einhält, kann man und ist man damit dann abmahnfähig für jemanden, der dann halt die Sache und die Seiten kontrolliert und aufgleist. Und ich habe das 2 Jahre gemacht, aber irgendwo mir hat die Gastronomie gefehlt. Und wenn das Produkt Wein im Online-Weinhandel eher zu einer Nummer verkommt für mich, hätte ich auch Schuhe verkaufen können im Internet oder auch Möbel. Also das kommt auf das Gleiche raus.
Genau die gleiche Empfindung hatte ich auch, dass ich, als ich im Handel war, dann irgendwann gesagt hätte, für mich selber realisiert habe, ich hätte es auch Teppiche verkaufen können oder was auch immer. Also das Produkt wird unemotional und deswegen damals mein Schritt zurück in die Gastronomie, wo ich gesagt habe, ich möchte genau diese Leidenschaft, ich möchte die Gäste spüren, ich möchte den Wein fühlen. Genau. Ich möchte den Wein mit den Gästen zusammen probieren oder eben ich imaginär und die Gäste dann eben physisch. Und das habe ich vermisst. Das habe ich vermisst im Handel und ich finde es gut, diesen Exkurs gemacht zu haben. Es hat mir kaufmännisch auch viel gebracht, aber der Schritt zurück war für mich ganz, ganz wichtig. Und Fernsehen? Also wie kam das? Es war ja parallel dort, glaube ich, zur gleichen Zeit.
Ja, genau, oder? Richtig, genau. Also ich muss noch mal eins bei dir jetzt einhaken. Gastronomie, man vermisst es. Man vermisst die Arbeitszeiten, man vermisst dieses Virtuelle, das Vis-à-vis, das mit dem Gastregen kommunizieren.
Ja.
Er sieht deine Leidenschaft, wie du Wein empfiehlst, mit welcher Hingabe oder Euphorie du etwas verkaufst. Das hast du im Internet nicht. Und du bist ja nochmal im stationären Weinhandel gewesen. Sprich, du bist ja auch von Kunde zum Kunden gefahren, hast die Weine mit denen probiert, analysiert, passen sie zur Küche, hast dir aufgeschrieben, wer was gemocht hat an den Weinen und konntest das dann halt ein paar Wochen oder ein paar Tage später eruieren und auch entsprechend wieder sagen, pass auf, der Wein hat dir gut gefallen, ich habe ja eine Aktion 12 plus 11, ne? 12 und zahlst 11. Oder 11 plus 1, wie auch immer. Aber im Online-Weinhandel ist das ja nochmal schwierig, da hast du dann irgendwelche Nasen, die anrufen, was reklamieren. Da fragst du nach, ja, natürlich haben wir einen Weinkeller, der ist optimal, ne? Aber so schnell kann der nicht kaputt sein, den wir damals gekauft haben. Ja, und mit dem Fernsehen, das war so gewesen, es war ein Weinhandel, der eine holländische Muttergesellschaft hatte und wir wollten in Deutschland nicht Weinvorteil hieß das, ist ja völlig unattraktiv. Okay. Ne? Und da hat sich der Chef was einfallen lassen und sagte, wir nennen das Ganze demnächst One Wine. Dein Wein, für wenn du den Wein aussuchst für die nächsten Wochen oder Monate, es ist dein Wein und du kriegst immer einen Rabatt, der dich reizt, den Wein nachzukaufen.
Aha.
Und irgendwie hat er die Brücke mal geschlagen zu 123 TV in München. Und ich habe dann Schulungen bekommen, wie man sich im Fernsehen verhält, wie man seine Mimik reguliert, steuert, mit welchen Gesten man sich verständigen kann. Und das,
wirklich?
Ja, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, fand ich persönlich sehr anstrengend. Die ersten 2, 3 Sendungen habe ich mich wirklich schwer getan, weil Gott sei Dank hatte ich eine super Moderatorin an meiner Seite und sie hat genau die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt gestellt und zum Wein. Und das Tolle war aber, du hast immer mal sie angeschaut, mal in Kamera geschaut. Und ich habe mir dann vorgestellt, die Kamera sind die Gäste. So, und dann
halt. Sind die im Prinzip auch.
Genau. Und das Schöne war im Fernsehen, die Leute, also bei diesem, ne, ist er nicht live, oder? Nee, doch, das war live.
Echt?
Ja, das war live.
Wow, live ist krass.
Das war live, das war wie bei QVC, halt nur 123 TV. Und
ja.
Ich habe versucht, den Gästen meine Mimik so zu zeigen, dass ich halt eine Begeisterung für den Wein darstelle, darlege und auch eine, ja, so einfach sagen, wow, das ist der Wein, den müsst ihr jetzt trinken, weil genau dieser Silvaner von Rudolf May ist genau der richtige Spargelwein. So, Punkt.
Ja.
So. Und das haben wir da geglaubt. Und dann, ich glaube auch, dass ich bin davon überzeugt, dass die nicht, weil ich bin ja nicht, ich bin ja authentisch, ich bin ja nicht irgendwie falsch. Und genau diese Mimik habe ich denen auch zum Verstehen gegeben. Und das ist total spannend, diese Dialog mit der Moderatorin, mit der Kamera, Kameramoderatorin. Und dann bist du mittlerweile, bist du dann zwischendurch mit dem Glas am Schwenken, dass die Weinflasche am Öffnen, während du redest. Und das geht irgendwann 1:1 über, ne? Und das ist total spannend gewesen.
Es geht um einen Rosé, einen französischen Rosé. Eigentlich, wenn man so möchte, vielleicht sogar der, aber zumindest einer der besten französischen Rosés, die je abgefüllt wurden. Und auf dem Etikett steht kein AOC, kein Côte de Provence, kein Bandol, kein geografischer Verordnungshinweis, der dem Käufer das Gefühl gibt, er wisse, was er kauft. Stattdessen die unterste Klassifizierungsstufe des französischen Weinsystems. Offiziell ungefähr so bedeutungsvoll wie irgendwo in Frankreich gemacht. Und darunter steht Étoile. Darunter steht Domainsort. Und dann ein Preis, der die meisten Bordeaux Premier Cru beschämt. Die Erklärung ist wieder einmal bürokratischer Natur und fast damit schon tröstlich. Étoile ist eine Assemblage aus drei Ort-Weingütern. Der Grenache kommt vom Château de Celle und Clos Miret. Beide, vielleicht weißt du es, Côte de Provence. Und der Mouvetre kommt aus Château Romancin im Bandol. Da zwei verschiedene Appellationen im Glas landen, kann keine einzige von beiden das Etikett tragen. Frankreichs Weinrecht mit dem sicheren Instinkt des klassischen Bürokraten, den besten Wein genau dort einzustufen, wo ihn niemand vermutet. Schreibt vor, Vin de France. Das System sieht keinen großartigen Wein, es sieht einen Grenzfall. Und das Ergebnis kostet 129 Euro und ist einer der bestbewertetsten Rosés der gesamten Weinwelt. Man könnte es durchaus als eine Niederlage des Systems nennen oder schlichtweg Ironie. Und natürlich ist die Geschichte dahinter wie fast immer unglaublich interessant. Und es begann 1896 mit Marcel Ott, einem jungen Agraringenieur-Absolvent aus dem Elsass. Und dieser bereiste Frankreichs Weinberge und fand schließlich ein Gut in der Provence, das ihn inspirierte. Kurz zuvor hatte die Reblaus die Weinberge verwüstet, das Land war günstig, die Reben mussten neu gepflanzt werden. Und Ott sah nicht die Verwüstung, er sah das Terroir, das darunter lag, den Schiefer, den Kalk. Die Meeresluft, die Sonne, die 2800 Stunden pro Jahr scheint. Und das Potenzial, das diese Region nie vollständig realisiert hatte. Er kaufte wieder und wieder. Château de Celle 1912, Clos Miret 1936, Château Romancin 1956. Drei Güter, drei Appellationen, drei vollständig verschiedene Terroirs, die über 60 Jahre zusammenwuchsen. Clos Miret liegt so nah am Meer, dass man Meeressprühnebel nicht romantisieren muss. Er ist physisch präsent, täglich, chemisch, messbar. Das Château de Celle liegt inlands auf Kalksteinböden, die dem Wein seine Finesse geben. Château Romancin steht im Bandol auf kalkhaltigem Sandstein und sandigen Mergel. Das Mouvetre-Land schlechthin, das diesem Wein die Tiefe und die Struktur gibt. Und wenn du die Flasche siehst, wirst du von der Form begeistert sein. Die entwarf wiederum René Ort, sein Sohn, 1930, inspiriert von antiken Amphoren bzw. einer weiblichen Silhouette. Und genau diese Flasche ist so außergewöhnlich, dass sie seitdem das Erkennungsmerkmal des Hauses ist. Eine Flasche, die 95 Jahre später noch genauso aussieht wie am ersten Tag. Das nennt man Designentscheidung. Und das nennt man Vertrauen in die eigene Sache. Und dann die Geschichte hinter dem Namen. Marcel Ott wollte seinen Namen schützen lassen und das Gesetz verlangte ein unverwechselbares Symbol. Und er wählte den Stern. Étoile. Und ja, das Sternchen hinter dem Familiennamen, vielleicht ist es dir schon aufgefallen, wurde so zum Wahrzeichen. 2020 entschied das Haus, seinen Prestige-Cuvée demselben Namen zu geben. Étoile. Der Stern. Der Wein, der den Stern trägt. Der seit Generationen Otts Unterschrift ist. Dann ein neuer Meilenstein. Im Jahr 2004, da trat die Domain ins Ort der Louis Röderer Kollektion bei. Jener Champagner-Dynastie, die auch Pichon, Baron oder Ramos Pinto zu ihren Häusern ziert. Christian und Jean-François Ott führen die drei Weingüter weiter unter demselben Familiendach wie zuvor. Das war keine Übernahme im üblichen Sinne, kein Konzern, der ein Familienunternehmen rationalisiert, keine Marketingstrategie, die Tradition als Verpackung benutzt. Es war das Zusammentreffen zweier Häuser, die dasselbe verstanden haben, dass Qualität Zeit braucht und keine kurzfristigen Entscheidungen. Jean-François Ott, der heutige Direktor, ist gegen Bewässerung. Nicht aus Prinzip, sondern aus Überzeugung. Wasser zum Trinken da und Nahrungsmittel sollten Priorität über Wein haben. Das sagt er und das ist kein Werbeversprechen, das ist eine Wasserpolitik. Und ja, in einer Provence, die seit Jahren mit Wasserknappheit kämpft, ist das auch eine reale Aussage. Die Reben graben tief, sie holen sich das, was sie brauchen, ohne Schlauch. Und Etoile ist kein Massenrosé. Er ist der Gegenbeweis dazu, dass Rosé ein Sommergetränk ist, das man kauft, weil die Flasche hübsch aussieht. Er ist der Beweis, dass drei Terroirs, Schiefer, Kalk, Mergel, unter der Hand einer Familie, die seit 130 Jahren in der Provence denselben Boden bearbeitet, etwas ergeben können, das keine Appellation beschreiben muss. Vin de France, Etoile, Domaine Sort. In dieser Reihenfolge auf einem Etikett, das weniger sagt, als es weiß. Der Stern ist das Symbol. Der Wein ist der Beweis. Und wenn du diesen Wein probierst, egal ob kalt oder warm, im kleinen oder im großen Glas, gereift oder jugendlich, dann siehst du Rosé von einer komplett neuen Seite. Danke für diesen Mut, einen solchen Rosé abzufüllen. Der Domaine Sort und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Und beim Bremer Weinkolleg findest du allein diesen Rosé in verschiedenen Jahrgängen. Denn er ist es wert. Und die Infos dazu findest du in den Shownotes.
Wow, habt ihr da, wenn du sagst, das Glas schmecken, habt ihr Wein getrunken oder habt ihr ein Ersatzprodukt getrunken?
Nee, wir haben ja schon die Flasche dann geöffnet. Und auch
okay.
Den, ja gut. Wein trinken, weißt du ja selber, bei Weinproben minimalistisch hat man natürlich ein bisschen was probiert. Es wurden immer in einer halben Stunde 3 bis 4 Weine vorgestellt und das kann man ja auch ganz gut vertrauen, wenn man ein kleines Stück trinkt.
Stimmt. Ja,
manchmal habe ich noch.
Und das ist dann besser, als wenn du ein Ersatzprodukt hast. Ich hatte es in der Tat mal, ich habe mal eine Folge mit der Lindenstraße gedreht.
Ach was, echt?
Das und da hatte ich eine Weinprobe mit Mutter Beimler. Und ich glaube, ich war der Grund, aber ich muss diese Szene ganz, ganz häufig drehen. Und da gab es halt ein Ersatzprodukt. Da gab es irgendwie einen Johannisbeersaft, der ganz quietschig süß war. Und ich konnte das Zeug irgendwann nicht mehr trinken. Und ich hätte mir gewünscht, es war irgendwie ein richtiger Wein, selbst wenn der irgendwie nicht passt, weil da hast du ja ein bisschen Trinkfluss. Aber also Saft die ganze Zeit nicht reinkippen, das ist nicht gut. Also daher hat es mich interessiert, ob ihr dort dann das Original oder eben auch Ersatzdrogen gegriffen habt.
Aber nee, tatsächlich nicht. Aber das wusste ich ja gar nicht, dass du in der Lindenstraße mitgearbeitet hast oder mitgespielt hast.
Ja, es war nur eine Folge.
Ja, aber wenn du,
das war niedlich, war eine schöne Erfahrung.
Aber wenn du immer den bei jeder Szene neu getrunken hättest, wärst du ja am Ende Halmuller Beimer.
Ja, dann hätte ich wahrscheinlich einen Originalzustand, der hätte mich nur schwer erkannt. Okay. So wirkte ich ja artfremder mehr oder weniger. Das passt ja auch irgendwo nicht. Wie wurdet ihr damals gemessen? Wurdet ihr anhand der Verkaufszahlen oder anhand der Einschaltquoten gemessen, ob das ein Erfolg war oder kein Erfolg war? Bei so einer Verkaufs-TV-Geschichte?
Oh, lass mich mal ganz kurz überlegen.
Oder weißt du es gar nicht?
Lass mich mal ganz kurz überlegen. Das war auch das erste Format, weil wir hatten immer vorher eine Kochsendung gehabt. Und nach dieser Kochsendung sind wir mit dem One Wine eingespielt worden. Und ich konnte, habe dann im Vorfeld habe ich mir schon überlegt, was kocht der da? Was hat der diesmal auf dem Schirm? Und dann habe ich entsprechend die Weine rausgesucht und dann halt entsprechend präsentiert und vorgestellt. Ich meine, wir sind gemessen worden, nicht nur an den Einschaltquoten, sondern, weil die Folgen sind ja irgendwie nachts dann wiederholt worden.
Ja.
Auch gerade an den Verkaufszahlen, weil ja auch diese 123 TV hat ja auch mitverdient an den Umsätzen, ne?
Ja.
Prozentual.
Ja.
Und ich meine, das waren die Verkaufszahlen, ja. Deswegen bin ich mir jetzt
aber sicher. Interessant, dass sich sowas nie durchgesetzt hat. Also sowohl die Geschichte, Wein im Fernsehen als eben auch irgendeine Verkaufsgeschichte oder sonstiges. Aber interessant, dass du es mal probiert hast und damit eben diesen kleinen Exkurs. Hans, wie fing das eigentlich bei dir an? Also wie bist du zum Wein gekommen? Wie bist du in die Gastro gekommen? Habt ihr eine, seid ihr eine Gastrofamilie? Hast du schon als Kind getrunken oder was war die Initialzündung bei dir?
Als Kind getrunken, das ist ja süß. Also mit 15, 16, 17 wusste ich noch nicht mal, dass es Wein gibt. Wie du weißt, komme ich ja aus der ehemaligen DDR und bin Berliner, Ost-Berliner. Und nach der Wende bin ich völlig entspannt nach Berlin rüber, habe dort verschiedenste Jobs gemacht. Unter anderem war ich Doorman in dem Berliner Kuhdorf, einer unterirdischen Kneipenstadt, war ich mit als Doorman da tätig.
Als, echt?
Ja, Security.
Wow, richtig Türsteher, ja, ja. Mit breitem Kreuz.
Ja, das hatte ich damals. Das, ich heute, das war das Vor nach oben, heute ist es der Vor nach unten. und dann war ich tatsächlich mal Barkeeper in der Harry's Note Bar. Damals war es die erste in Deutschland, die ich aufgemacht habe. Da habe ich dann halt Barkeeper als Barkeeper gearbeitet. Und bin dann irgendwie durch einen Kollegen, hat mich der Siegfried Rockendorf angesprochen, damals der erste Berliner Meister und Sternekoch.
Ja.
Ich sagte, ich, Gastro, eigentlich im Restaurant, nee, Barkeeper ist okay, kriege ich noch hin, aber nee, im Service, nee. Sagte er, nee, Thomas, du kannst das. Nein, lass mich in Ruhe, ich bin noch kein Bückling, der den Gästen zum Kreuze kriegt, ne? Das kann ich nicht. Nein, das ist weitaus mehr und du hast das Potenzial, du könntest es. Und oh, dann haben die mich so lange belabert, dass ich gesagt habe, okay, ich springe als Aushilfe ein. Springe als Aushilfe ein und die ersten Tage habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber nach und nach fand ich da Gefallen daran, weil man auch mit Produkten in Verbindung kam und Berührungspunkte hatte mit Getränken, mit einer Art des Umgangs, die mit den Gästen, man ist ja irgendwo dann am Ende des Tages, das habe ich damals noch nicht so erkannt, aber auch wie beim Friseur. Die Leute kommen, erzählen ein bisschen von ihrem Leben, erzählen das, was sie erlebt haben, erzählen das, was sie sich wünschen. Das ist eine ganze Bandbreite und genau das hat mich dann fasziniert, immer wieder sich auf einen anderen Tisch, auf andere Charaktere einzustellen. Und ja, und dann bin ich nach wegen einem persönlichen Schicksalsscheiß von Berlin weg und bin in Wassenberg gelandet, auf der Burg Wassenberg. Und der Chef, mein späterer Ziehvater sozusagen, der hat tatsächlich, der war Weinfanatiker durch und durch, der hat über 20.000 Flaschen im Keller gehabt.
Wow.
Und das war schon
Anfang der 90er. Also es wird wahrscheinlich Anfang der 90er gewesen sein, ja, oder? So 92, 95 oder ja, so.
August 92 bin ich da
irre.
In die Ausbildung gegangen. Und das war schon
20.000 Flaschen.
Ja, so roundabout. Kann auch mal ein mehr oder weniger gewesen sein, aber
ja.
Aber das war schon enorm. Und da war ich schon sehr, sehr stark beeindruckt, als die mich durch das Hotel geführt haben und durch das Restaurant. Und das habe ich damals noch gar nicht realisiert mit dem Restaurant. Da hatten die einen riesengroßen Chambrière stehen. Und das ist dann für mich das, der Gigant, ja, das, sag mal, eine Ferrari unter den Weinklimaschränken und Weinaccessoires gewesen. Und das war schon enorm. Die Dekantierkaraffen, die da standen, das hat mich schon fasziniert, wie das eingedeckt gewesen war. Und das Arbeiten einfach, das war genial. Und er hat mir sehr viel gelehrt über Wein und wie man Wein serviert und wie man Wein empfiehlt und die Ansprache an den Gast gibt. Ne?
Und hast du da irgendwie einen Moment, wo du mal gesagt hast, jetzt verstehe ich Wein? Also so ein Offenbarungsmoment oder war das ein schleichender Prozess, wo du dich langsam reingelesen, reingetrunken hast und gemerkt hast, okay, jetzt verstehe auch ich's?
Ja, also ich habe schon früh angefangen, mich da hineinzulesen, auch hineinzutrinken, weil er mir auch damals, wie hieß das denn noch, beim Deutschen Weininstitut, der anderen kam der Berater für deutsche Weine.
Ja.
Das Aufbauseminar, sowas hat er mir dann alles finanziert und ermöglicht.
Wow. Für dich als Lehrling?
Ja, ja, genau.
Das ist sehr weitsichtig.
Das war damals schon sehr weitsichtig, das habe ich erst auch später erkannt, aber ich wusste schon immer, dass ich ein Schreiber in dem Brett hatte, Aber ich musste natürlich liefern. Und wenn ich nicht geliefert habe, dann hat man dann auch mal Strafarbeiten bekommen, die man.
Dann gab es Bier.
Nee, dann musste ich an die Theke. Und zwar Theke ist im Innenbereich gewesen, im Backoffice. Und nur Gäste, die man hatte, sehen konnte. Und er wusste genau, ich habe die Theke gehasst, die Getränkeausgabe, das Gläser polieren, spülen. Und damals hatten wir noch keine Spülmaschine in dem Sinne, wie sie heute existieren. Du hast oftmals noch die Gläser schon im Waschbecken, wo dann so eine kleinen Bürsten sind, hin und her geschrubbt und dann poliert, hast Bier gezapft und Espresso gemacht an einer riesengroßen WNF-Maschine, was von heute gar nicht mehr, vergleichbar ist, die Qualität. Aber das war überhaupt nicht mein Ding. Getränkebuffet, ich hab's abgrundtief gehabt. Und das war dann halt meine Strafarbeit dann für 4 Wochen.
Okay, wow. Und was wurden da für Weine getrunken? Weißt du das noch? Also war das mehr frankophil orientiert? Waren das deutsche Weine? War das Kalifornien rauf und runter? Was haben die dort für Weine gehabt? Also hatten die eine Ausrichtung?
Also wir hatten
von diesen.
Also auf der Burg Wassenberg hatten wir tatsächlich eine ausgewogene Auswahl und Portfolio von deutschen als auch französischen Weinen. Es gab ein bisschen was Kalifornisches. Wir hatten natürlich Österreich nicht im Fokus, aber hatten auch da im Portfolio. Ein bisschen Italien, die Klassiker. Klassiker Spanien. Tatsächlich Libanon hat er dabei gehabt. Ein bisschen Australien. Aber das kam mir dann erst nach und nach. Und immer wenn die Weinhändler bei uns ankamen und gesagt haben, wir machen mal eine kleine Probe von Burgund oder Bordeaux oder so irgendwas, hat er mich immer mit dazugeholt und wir haben zusammen verkostet. Dann mit immer integriert, wie findest du das? Was sagst du zu dem Wein? Könntest du dir den vorstellen, verkaufen zu können?
Toll.
Wie würdest du den kalkulieren? Wie würdest du ihn auf der Karte präsentieren?
Wow.
Und das war schon mal bemerkenswert und war auch eine Strafe, wenn ich mal Bockmist geschossen habe als Azubi. Durfte ich dann bei solchen Sachen dann halt, wurde ich dann ausgeschlossen. Ne? Das hat mich dann mal frustriert. Deshalb habe ich immer Gas
gegeben. Aber du warst Azubi und durftest bei Verkaufsgesprächen mit dabei sein. Das finde ich schon stark. Aber gab es so, ich glaube, das hast du noch nicht beantwortet, den Moment, also, wo du gesagt hast, jetzt verstehe ich Wein, jetzt kann ich es greifen?
Das ist wie heute, weißt du, das geht dir vielleicht auch genauso. Du hast die Erfahrung auch schon mal gemacht. Man hat so viel über Wein gelernt in den letzten Jahren, so viel zigtausende Weine verkostet. Irgendwann hat man das Gefühl, ja, man versteht das Thema Wein.
Und dann
auf einmal hast du den Moment, Moment, fange ich 4, 5 vorne an. Ja, das ist so ein spannendes und nicht endendes Thema. Und das ist ja gerade das Faszinierende. Ich habe ja bis vor 11 Jahren geraucht. Und da hat man ja als Raucher, was man ja nicht wahrhaben will, aber einen anderen Geschmackssinn. Und die Weine, die ich damals als Raucher genossen habe, was ja auch schon Granaten waren, und wenn ich diese gleichen Weine heute wieder probieren würde, natürlich haben sich die Weine in den Jahren verändert, aber ich kann meine Verkostungsnotizen damals nicht mehr heute vergleichen, weil ich damals Raucher war, heute nicht Raucher. Und,
ah, Wahnsinn.
Und ich bin nur im Forum, dass ich nicht mehr rauche, aber das ist schon extrem, wie sich der Geschmack tatsächlich verändert.
Ja.
Und
aber könntest du erklären, also jetzt zum Beispiel im Nicht-Weintrinker erklären, warum Wein so faszinierend oder so besonders ist?
Ich denke schon.
Was kann Wein, was anderes nicht kann?
Also erstmal fangen wir damit an, dass Wein ein unglaublich tolles Naturprodukt ist, mit einer langjährigen Tradition behaftet, was tausende Jahre zurückgeht. Und Wein auch eine zur Kulturlandschaft Deutschland oder Frankreich, Italien gehört, dass die Umwelt prägt durch ihre Weinberge, ob sie in Steillagen sind am Mittelrhein oder an der Mosel oder in Rheinhessen sich befinden. Sie haben alle eine Wertigkeit für die Natur. Und wir haben nur eine Natur und diese sollten wir auf jeden Fall erhalten. Und dazu gehören auch die Weinberge, sie zu erhalten und auch zu wertschätzen. Und dementsprechend finde ich und schätze ich Winzer, die das natürlich auch so in diesem Umfang machen. Und vor allem Wein ist einfach ein unglaublich tolles Spektrum, weil jede Rebsorte schmeckt anders. Jeder Jahrgang schmeckt anders. Man kann mit Wein schafft Glücksmomente. Es ist ein Lebensgefühl. Es ist eine Emotion, die geschaffen werden mit und durch den Wein zum Essen oder solo genossen essen. Es ist halt für mich eine Lebensqualität. Ohne Wein hätte ich überhaupt keinen Spaß am Genießen. Und Wein verändert sich mit der Lagerung, mit dem Karaffieren oder Dekantieren eines Weines. Im Glas selber entwickelt er sich. Und das ist so unglaublich spannend. Und das kann so vielschichtig sein, so viel Freude bereiten. Und man verbindet auch wieder Momente, Erinnerungsmomente mit einer Flasche Wein, die man mal mit einem besonderen Menschen getrunken hat. Wenn ich jetzt zurückdenke zum Beispiel an eine Buchlesung mit einem Helmut Schmidt, der ich beiwohnen durfte. Und er hat
gelesen oder du hast, oder ihr wart beide Gäste? Oder
ich war Gast bei der Buchlesung. Und später hat er sich dann die Zeit genommen, sich noch so eine kleine Fragerunde sich zu widmen. Wir waren auch nur ein kleiner Kreis von 40 Leuten. Und es war ein wahnsinnig erhebendes Gefühl, weil ich denke, zum einen ist Helmut Schmidt einer der größten Politiker, die wir in Deutschland je gehabt haben, auch von Weitsichtigkeit und vom Intellekt her, großartige Persönlichkeit. Und wir haben damals einen 1995er Schloss Vollraths gehabt, Riesling Spätlese trocken. Und das war schon mega genial.
Das also, weißt du noch, welchen Wein ihr damals hattet? Ja, würde ja wahrscheinlich so um 2000 oder sowas gewesen sein.
Ja, genau.
Also es geht mir genauso, dass ich ganz oft Situationen habe und ich kann mich an die Weine erinnern. Ich kann mich manchmal nicht mehr an das Essen, an die Gespräche, an blablabla erinnern, aber die Weine habe ich immer noch in Verbindung mit dem Restaurant, mit der Situation, mit was auch immer im Sinn. Also es ist wahrscheinlich, weil wir da irgendwie so vernördet sind oder weil Wein wirklich so einprägsam ist, dass bei uns die Namen halt geläufig sind, wir das als Aufhänger nehmen und uns daran irgendwie klammern. Wie beschreibst du Wein am liebsten? Also wie, wenn du so einen Wein für dich selber erklärst, wenn du den Geschmack erklärst, du sprachst gerade von Probenotizen, hast du bestimmte Weinwörter, die du magst? Arbeitest du mit Metapher? Hast du irgendwas, was, wo man sagen kann, das macht deine Weinsprache aus?
Das müsstest du jetzt die Gäste fragen.
Eigentlich
wegen der Weinsprache, ne? Ob ich da jetzt eine Schematik habe, an die ich mich orientiere, kann ich jetzt für mich nicht sagen. Ne? Das ist halt schwierig, hier das zu formulieren. Das ist genau wie ein Koch, der nicht sagen kann, ist es mein Signature oder ist es nicht mein Signature. Ne? Das entscheidet ja am Ende des Tages, würde ich sagen, mal der Gast, ob das der Signature ist. Und der Koch adaptiert es dann für seinen Signature oder als sein Signature. Und so ist das auch mit der Weinsprache bei mir. Ich versuche, wie gesagt, die Weine so zu beschreiben, wie ich sie wahrnehme. Für mich sollen die Weine unkompliziert sein, einen Trinkfluss haben. Sie dürfen anspruchsvoll sein, ja, aber nicht kompliziert oder verkopft. Und dann schaltet man ja auch irgendwo dann ab. Und so versuche ich auch, die Weine an den Gast zu bringen und ihm näher zu bringen, ihn zu begeistern. Und natürlich verwendet man ab und zu Metaphern, aber ich lege mich nicht auf irgendwelche Metapher fest. Die schießt mir manchmal irgendwie durch den Kopf, wie ich gestern auch gesagt habe, der Spätburgunder ist wie eine prima Ballerina, die ihre Pirouetten auf der Zunge dreht. Mit jedem Schluck, mit jedem Genuss des Weines, mit dem auch je länger im Glase ist und sich öffnen kann und ihm ein bisschen den Respekt dann zollt, dem gegenüber, entwickelt er sich anders. Und das ist, er hat, oder man sagt so, ich sag so manchmal zum Beispiel, das ist so ein kleiner Bodybuilder, aber er hat Charme. Er hat, ist kein Angeber, er weiß, was er kann, aber mit einer Eleganz und mit meiner Selbstsicherheit. Und das ist, ne, das so versuche ich dann manchmal. Oder wie, ein guter Wein ist wie eine Blume, die genau im richtigen Moment aufgeht. Oder,
ja, stimmt.
Ja, oder,
schöne Metapher.
Ja, oder wenn man dann den Wein zu Winzer erklärt, wenn man dann auch mal sagt, der Winzer kämpfte in dem Jahr mit der Natur. Ne? Klar kämpft der Winzer nicht mit der Natur, aber es ist halt sehr herausfordernd gewesen, das Jahr. Aber das, was er mit seiner Leistung, mit seinem handwerklichen Können in dem Jahr geschafft hat, an Weinen in die Flasche zu füllen, ist schon beachtenswert, Respekt zollend. Und das finden wir hinten der Flasche mit den und den Nuancen und Charakteristiken wieder, ne?
Und gibt es eine Geschichte, die du irgendwie signifikant findest oder wo du sagst, die erzähle ich besonders gerne um Wein? Also weil du ja auch so schön erzählen kannst, du hast eine gewisse Eloquenz, du hast eine gewisse Unterhaltsamkeit. Und manchmal hat man ja doch die eine oder andere Geschichte, wo man sagt, ach, wenn ich in Erzähllaute bin, dann hole ich das Ding raus.
Der Chef hat ja damals schon recht früh angefangen. Heute heißt es Wein in dein Abende. Früher hieß es Winzerabende oder Winemaker-Abende. Da hatten wir die Creme de la Creme bei uns auf der Burg Wassenberg gehabt, als von den Winzern, ob es der Neiperg war, ob es Michael Salm war, ob es Werner Meyer-Neckel war, Joachim Gleichenstein, Gott hab ihn selig, oder auch, Wolf-Dietrich Salvey war bei uns als Gast, Gott hab ihn selig, ja, oder vom Köller Ruprecht noch, Bernhard Philippi.
Ne? Bernd Philipp hier.
Ja, oder ja. Bernhard Breuer, die waren alle oben auf der Burg Wassenberg. Ihre Weine hatten wir rauf und runter in der Karte, in der Jahrgangstiefe. Die würde heute jeder von träumen, so nur Jahrgänge noch zu haben. Ne? Und das fand ich immer total spannend. Und einer hat mich dann tatsächlich so fasziniert, dass er gesagt hat, Thomas, wenn du willst und Fragen hast, komm einfach zu mir ins Weingut in den Rheingau. Ich werde dir alles zeigen, alles erklären, was ich weiß, und du darfst mich auch immer wieder löchern. Und das war Graf Erwin Matuscher Greifenklau. Und ich habe ihn, ich weiß nicht, manchmal 10, 15 Mal im Jahr auf dem Schloss besucht oder habe dann im Krug gewohnt. Und,
wirklich?
Naja.
Wow.
Und das waren dann so Momente, ich habe mit ihm viele Winzer besucht dürfen, kennenlernen dürfen. Wir sind durch unfassbar viele Weinberge gefahren, gelaufen, bei Robert König eingekehrt, Proben gehabt. Das war schon großartig. Also ich liebe den Rheingau sehr, 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 und auch die Stilistik der Weine, das ist schon phänomenal. Das, wenn man so eine Verbundenheit gelehrt bekommen hat und einfach eine neue Liebe bekommen hat, ja.
Wie gehst du in so einer Situation, wenn du da Weine probierst, wie gehst du mit enttäuschenden Begegnungen um? Also wenn dir ein Wein überhaupt nicht gefällt, wenn du das Gefühl hast, der muss nicht so sein, also hast du da irgendwie einen Tipp oder eine Empfehlung? Weil du ja halt sehr höflich bist, weil du sehr wortgewandt bist, wie kannst du das am besten vermitteln, dass da irgendwas nicht richtig ist?
Ja, in der Sommelier-Ausbildung 98, kann ich mir noch erinnern, hat mir immer, oder uns, der Kurt Fischer, der Leiter des Sommelier-Kurses, immer gesagt, Leute, wenn ihr irgendwo einen Wein probiert bei einem Winzer, seid respektvoll, weil jeder Winzer hat sich etwas anderes vorgestellt, hat eine eigene Philosophie, möchte auch seinen Charakter oder seine Ideen, die er an den Wein, an die Region hat, mit ihrem Terroir, auch in die Flasche füllen. Jeder denkt sich etwas dabei. Nicht jeder Wein kann unserem Geschmack entsprechen. Wird es auch nicht. Es gibt natürlich Weine, wo man denkt, der stinkt ja zum Himmel, ne? Im ersten Moment. Aber man sollte es höflicherweise natürlich dem Winzer nicht gegenüber so offerieren, dass er gleich eine Bratpfanne vom Kopf kriegt, sondern es umschreiben, fragen, kann das sein, dass der Wein noch ein bisschen mehr Luft braucht oder irgendwas hat der Wein, mit dem komme ich gerade nicht so zurecht, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und dann versucht man, das in einem Gespräch zu analysieren, stellt man vielleicht das Glas zur Seite, probiert es zum späteren Zeitpunkt. Und das ist halt etwas, wo ich versuche immer zu sagen, was Gutes im Wein zu finden. Manchmal funktioniert es nicht, aber das muss man ja dann nicht offenkundig aussprechen und ihn damit vom Kopf stoße. Ne? Und ansonsten, wenn ich in einer privaten Runde bin oder im Restaurant bin, dann sage ich schon, okay, schade. Dann hake ich das irgendwie ab, bin in den ersten Momenten enttäuscht und freue mich dann auf die nächste Flasche oder den nächsten Glas. dass dann halt hoffentlich besser sein wird.
Wie ging es dann weiter nach der Ausbildung mit dem riesen Weinkeller? Und weil, also irgendwie gibt es ja dann, ich sag mal, einen Knick oder eine Spezialisierung in Richtung Service. Hast du dich dann Richtung Service mehr orientiert und bist Servicemeister geworden? Oder wolltest du das oder findest du es wichtig? Oder wie hat sich es bei dir dann weiterentwickelt?
Ja, ich habe immer, ich weiß nicht, wie du bei deiner Ausbildung jetzt die Wertigkeit drauf gelegt hast. Ich habe in der Ausbildung, beziehungsweise nach der Ausbildung, bin ich tatsächlich noch 2 Jahre auf der Burg Wassenberg geblieben.
Mhm.
Als Sommelier, ich war stellvertretender Restaurantleiter, eigentlich mehr oder weniger in die Stelle reingerutscht, weil der Restaurantleiter für mehrere Monate tatsächlich ausgefallen ist. Da habe ich halt die Rolle mit einer Kollegin übernommen. Aber ich habe.
So junger Mann, Wahnsinn.
Ja, ich hatte ja dann auch die Unterstützung ja auch vom Chef. Also, das war ja, wir waren ein super Team, wir haben uns organisiert, wir haben uns verstanden. Natürlich gibt es immer wieder kleine Reihen, aber, oder gab es. Aber am Ende des Tages haben wir alle für das gekämpft und gearbeitet und gelebt, was uns wichtig war. Der Service am Gast. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich, warte mal, 1995 habe ich ausgelernt. Ich hatte dann, das war auch so eine schöne Geschichte. Da war ich Mitglied geworden oder bin ich Mitglied geworden, so ist das Deutsch besser, beim Verband der Deutschen, beim Verband der Servier- und Restaurantmeister.
Und jawohl.
Gab es
damals, ich weiß gar nicht, ob es ihn immer noch gibt, aber damals war der recht populär und recht präsent.
Mhm.
Und man hat sich da noch mehr organisiert und man hat sich mehr verbunden. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so gang und gäbe oder eher selten geworden.
Total.
Aber ja, den Verband kannte ich auch. Ich glaube, ich war da auch mal Mitglied.
Ja, das ist schon ewig her. Und ich weiß noch, da war 96, gab es dann Meisterschaften. Da waren wir 42 Teilnehmer. Ich glaube, ich war einer von 4 oder 5 gewesen, die tatsächlich nicht kein Meister waren.
Mhm.
Und ja, und ich habe dann, da musstest du Tisch entdecken nach einem Motto. Du hattest dann halt am Tisch Situationen wie Vorspeisen am Tisch zubereitet, flambieren, tranchieren. Natürlich entsprechend Champagner-Service, Weißwein-Service, Rotwein mit Dekantieren, Spiritosen- und Zigarren-Service. Und weißt du, wer damals bei mir in der Jury saß oder beziehungsweise für die ich gekocht habe und gemacht habe?
Sag.
Du glaubst es nicht. Das war damals der Markus del Monego.
Ah, witzig, schön.
Ja. Und ihm gegenüber zugewiesen wurde eine junge Dame, die heute Präsidentin des Bundestages ist. Unsere ehemalige deutsche Weinbaukönigin. Weinkönigin Julia Klöckner.
Ja.
Was meinst du, wie mir die Beine geschlottert haben da?
Ist ja ein Ding.
Ja.
Wahnsinn.
Und ich bin, was war ich für eine Platzierung? Ich glaube, ich war 12. geworden, genau.
Ja.
Das war schon cool zu sehen, dass ich dann halt einige Meister hinter mich gelassen habe in dem Wettbewerb und habe dann auch später noch meinen Serviermeister nachgeholt.
Und warum hast du dann Serviermeister und bist nicht in die Sommelier-Richtung gegangen? Also gab es eine Entscheidung oder fandest du das dann sinnbehafteter? Also die reine Meisterausbildung bzw. Meisterprüfung hatte so um die 2000er, finde ich, und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, nochmal eine andere Wertigkeit und eine andere Anerkennung.
Ja, das stimmt.
Als das es heute ist. Es ist irgendwie gerade so in der Gastro leider ein bisschen auf der Strecke geblieben, was ich schade finde.
Ja, das ist gleich wie mit einem Küchenmeister. Habe ich es gemacht, um mich vorzubilden, um das Optimalste aus mir herauszuholen und für mich zu lernen und natürlich den Ausbildereigenschein mitzumachen, um mein Wissen oder meine Erfahrung dann an die junge Generation, unseren Nachwuchs, zu vermitteln. Aber am Ende des Tages, ich glaube, das, was du meinst, ist, haben viele resigniert, Meister zu machen, weil durch Meister hast du nicht automatisch, wenn du ihn hattest, mehr verdient. Ja, und du hast natürlich viel investiert an Zeit und Geld, aber wie du gesagt hast, ja, ich bin Meister, ja, aber stellen Sie vor, was Sie haben wollen, ja, das und das. Nein. Ne? Also das ist Und genau diese Wertigkeit ist, glaube ich, dann halt irgendwo verloren gegangen. Durch Meistertitel hast du nicht mehr Gehalt in der Tasche.
Auf gar keinen Fall. Und es hat ja trotzdem irgendwie 8.000 gekostet. Also es war ja nicht günstig, das zu machen.
Ja, das stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, was ich damals bezahlt habe. Ist aber egal. Es war auf jeden Fall ein bisschen Geld. Ein bisschen hatte auch der Chef damals noch mit dazu bezahlt. Das war ja okay. Und dann habe ich aber 98 habe ich tatsächlich dann meine IHK-geprüfte Sommelier-Ausbildung begonnen in Koblenz beim Kurt Fischer und Alexander Kohn. Und habe es bis heute nie bereut und es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Und dann ja selber dann irgendwann Prüfungen abgenommen. Also du warst ja bei der IHK, der Prüfungskommission, und hast die ja teilweise, also 5 Jahre, noch komplett geleitet. Wie kommt man dahin? Warum war das für dich wichtig oder gut? Oder was hat es dir gebracht? Wolltest du mal Bestimmer sein? Oder was war da die Initialzündung dafür, dass du gesagt hast, jetzt möchte ich gerne die jungen Menschen in die Freiheit begleiten?
Ja, wie so oftmals der Zufall eine Rolle spielt, war ein Prüfungsmitglied bekannter von mir und wir waren häufig auf einer Weinprobe und er hat gesagt, Thomas, hast du nicht mal Zeit und Lust? Bei uns sind jetzt ein paar Leute abgesprungen. Und dann hatte ich die Berufungsurkunde bekommen für den IHK-Prüfungsausschuss. Damals Mittlerer Niederrhein, also die deckten Krefeld, Mönchengladbach und Neuss ab. Und dann war irgendwann bin ich dann zum Prüfungsausschussvorsitzenden benannt worden. Hab's dann irgendwann abgegeben, 2006 oder 2007. Nee, später noch, 2012. Weil es für mich dann nichts mehr gebracht hat. Aber ich habe es am Ende, ich habe es immer gemacht, um halt nicht mich als Gott oder irgendwas hinzustellen, sondern einfach die Leute in ihre Prüfung abzunehmen, sie in den, am Ende des Tages in den Beruf hinaus zu begleiten durch die Prüfung. Aber das fand ich auch immer wieder spannend. Das ist auch noch so eine Begegnung. Da war ich in Stuttgart im Restaurant und da sagt einer zu mir, Sie sind doch Herr Berg.
Ja.
Ich gucke den an. Ja. Wissen Sie die nicht mehr? Kennen Sie mich nicht mehr? Sorry, tut mir leid. Hebt mir bitte auf die Sprünge. Da sagt er, ja, Sie haben ja vor 4 Jahren die Prüfung abgenommen. Ich war im Restaurant Palace St. George in Mönchengladbach Azubi. Ach was, ja,
ah, stimmt. Ist niedlich, schön. Ja,
total verrückt. Und das ist halt einfach so, so auch so Energien, Symbiosen, die sich dann ergeben. Heute sagt man Networking.
Der 2025er Feuille d'Orange Rosato ist für mich einer der spannendsten Rosés, die es derzeit auf dem italienischen Markt gibt. Aber es geht hierbei ja nicht um mich, es geht um dich. Also was ist für dich ein richtig guter sizilianischer Rosé? Ist es die postkartentaugliche Version mit Zitronen und Mafiosi-Klischee, die einfach auch mal lecker ist? Oder die ehrliche Variante? Die mit der Sonne, die nachts noch in den Steinen steckt. Mit dem Wind vom Meer, der die Hitze knickt. Und einer Rebe, die eigentlich Rotwein will. Aber hier plötzlich in Rosa tanzt und dich ein wenig mehr fordert und selbst im Nachgang außergewöhnlich begeistert. Ja, ich weiß, es wirkt wie eine Suggestivfrage, soll es aber nicht sein, denn beide haben ihre Daseinsberechtigung. Nur seltener und schwerer zu finden ist letzterer. Du weißt, jener mit der Sonne, die nachts noch in den Steinen steckt, mit dem Wind vom Meer, der die Hitze knickt und einer Rebe, die eigentlich, ich hab schon gesagt, Rotwein will. Aber hier plötzlich in Rosa tanzt, als wäre sie ein Rotwein. Ja, der Feuille d'Orange 2025er Rosato ist genau das. Er ist kein schüchternes Sommerwasser, sondern ein Rosé, der mit 12 Volumenprozent Alkohol und einer Säure von 5,5 Gramm pro Liter richtig frisch daherkommt. Als hätte jemand die Insel kurz in den Kühlschrank gestellt und dann wieder rausgeholt. Lass mich über die Farbe reden, denn genau das ist beim Rosé enorm wichtig. 95% aller Roséweinträger kaufen ihren Rosé aufgrund der Farbe und dieser hier. Leuchtet im Glas, glänzend, rosarot, mit violetten Reflexen, nicht zu blass, nicht zu dunkel, eher wie der Himmel über Sambuca, kurz bevor die Sonne endgültig absäuft. Und dann die Nasi, pack dich sofort. Die frischen Himbeeren, die Brombeeren, die Sauerkirsche. Der Hauch Zitrus, es passt zu Sizilien. Und dann diese feine, salzige Mineralität am Gaumen. Ja, ein Rosé mit Mineralität. Ein Rosé, der salzig schmeckt. Und genau das beherrscht Sizilien. Am Gaumen läuft er leichtfüßig, saftig. Mit einer knackigen Frucht in einem Trinkfluss, der gefährlich gut ist. Du fängst an zu nippen und plötzlich ist das Glas leer. Die Traube dahinter ist Nero d'Avola, Siziliens eigenwilliger Rotweinkönig. Und hier wird sie bei Nacht gelesen, auf 200 bis 300 Metern Höhe. Nachtlese nicht, weil die Sizilianer nicht schlafen, sondern weil die Kühle die Aromen schützt und die Farbe nicht zu stark aus den Schalen leckt. Die Beeren werden entrappt, der Most fließt frei ab, ohne lange Maischestandzeit. Dann die Klärung und Gärung. So entsteht dieser zarte, lebendige Charakter. Diese Mineralität, diese Frische im Gleichgewicht. Es geht schlichtweg um Balance, wie bei einem Seiltänzer, der weiß, dass er nicht fallen darf. Feu d'Orange selbst ist eine Geschichte von Norden, der den Süden entdeckt hat. 2001 starteten die Trentiner Genossenschaft Mezzacorona das Projekt in Sizilien. Zwei Güter, Solicano bei Sambuca, die Sizilie, und Vina Albius bei Acate. Hier trifft norditalienische Präzision auf mediterrane Leidenschaft. Und nicht unwichtig, sie war die erste Kellerei Italiens mit EMAS Umweltzertifizierung seit 2002. Das heißt nachhaltige Bewirtschaftung, Tropfenbewässerung, die das kostbare Wasser schont. Und einem Team, das weiß, dass Sizilien kein Spielplatz für Umweltexperimente ist, sondern ein Ort, an dem man Klimarespekt zollen muss. Manche Rosés wollen romantisch sein. Dieser hier ist ehrlich. Er macht keine großen Versprechen, er liefert einfach. Er liefert Trinkfluss, Frucht, Spannung. Und das in einer Welt voller überkomplizierter Rosés, die nach zu viel Struktur und Marketing schmecken. Oder auf der anderen Seite einfache Fruchtwasser. Parfümiert und belanglos. Genau da ist der Feu d'Orange Rosato 2025 der Typ, der sagt, komm, setz dich hin, trink. Hör auf zu grübeln. Sizilien kann auch so unkompliziert, lebendig. Mit dieser stillen Eleganz, die entsteht, wenn man die Rebe nicht zwingt, sondern begleitet. Die Auszeichnung der Vorjahre, wie zum Beispiel Gold bei der Berliner Wine Trophy, Silber bei Mundus Vini, zeigen, dass dieses Konzept funktioniert. Der 2025er setzt die Linie fort. Nachhaltig, präzise, mediterran. Kein lauter Statement-Wein, sondern einer, der im Glas bleibt und im Kopf nachklingt, wie der Wind, der abends über die Hügel von Sambuca die Hitze des Tages wegfegt. Also, öffne die Flasche. Kühl sie ordentlich, aber nicht zu kalt. Gieß ein. Und lass sie ziehen für einen Moment rosa sein. Nicht kitschig, nicht bemüht. Einfach frisch, fruchtig, verdammt trinkfreudig. Denn der Feu d'Orange Rosato 2025 ist kein großer Philosoph. Er ist ein guter Freund. Der weiß, wann man aufhören muss zu reden und anfangen darf zu genießen. Und das macht er hervorragend. Dank für dieses wirklich unglaubliche Roséweinerlebnis, dem Hause Feu d'Orange und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Und wenn du den Sommer nachklingen lassen möchtest oder dem Winter ein wenig Sonne schenken möchtest, schau in die Shownotes. Dort findest du die Infos sowohl für den Bezug auf professioneller als auch auf privater Basis. Na dann, die Sonne jetzt im Sinn, zurück zum Gespräch.
Es ist einfach schön, jungen Menschen weit zu unterstützen in dem, was sie lernen. Und der Nachwuchs in der Gastronomie ist ja auch völlig weggebrochen. Den Beruf des Restaurantfachmann, Fachfrau gibt es ja heute auch nicht mehr. Das heißt, glaube ich, Auszubildende, nee, Fachkraft für für Event- und Restaurantmanagement, irgend sowas. Total komische Bezeichnung, das ist ein bisschen crazy.
Hast du irgendwas, was du aus der Zeit mitgenommen hast, wo du sagen würdest, gerade in Bezug auf Wein, das würde ich den jungen Menschen raten? Also, keine Ahnung, kümmert euch eher um Wein, kauft früher Weinkeller, trinkt mehr, lest mehr, beschäftigt euch mehr oder. Irgend sowas, was du von der anderen Seite dieser Prüfungsebene oder der Ausbildungsebene für dich selber generiert hast und sagst, das rate ich allen, das ist pauschal einsetzbar.
Ja, pauschal würde ich nicht sagen. Ich finde, egal ob man im Service ist oder als Sommelier, irgendwo muss man, finde ich persönlich, sollte man sich orientieren oder einen gewissen Fokus drauf setzen und auch lenken. Aber es war oftmals erschreckend, wenn man im Prüfungsausschuss sitzt und die Leute, die Auszubildenden, die jungen Auszubildenden sollen ins Leben entlassen werden und haben von ihren Ausbildern nicht wirklich viel mit auf den Weg bekommen. Gerade auch Weinkunde. Das war oftmals tatsächlich nicht wirklich nicht mal die Basis da gewesen. Auch die Berufsschulen, ich habe mit vielen Berufsschullehrern gesprochen und habe dann selber Kurse gegeben an Berufsschulen, aber die haben kaum irgendetwas vermittelt an Weinwissen, geschweige denn, wie setze ich Wein zum Essen ein? Und das ist, finde ich persönlich, gerade im Service heutzutage noch stärker rar geworden denn je. Früher hatten viele irgendwie oberflächlich eine Ahnung, aber und haben das bestellt, was sie schon kannten oder halt Klassiker. Da braucht man gar nicht so viel empfehlen oder es war nicht so gewünscht manchmal bei vielen. Aber trotzdem, die Auszubildenden oder das junge Fachpersonal war tatsächlich nicht immer up to date. Und ich würde heute Ihnen empfehlen, sich doch zu fokussieren. Und das ist halt Thema Wein, ist das, was am meisten Spaß macht. Aber wenn man jetzt nicht so die Interesse oder die Wahrnehmung dafür hat, dann soll er sich eben auf Restaurantmanagement kümmern, mit Dienstpläne schreiben oder Einkauf oder F&B-Schiene, ne? Brauchen wir ja auch in der Hotellerie und Gastronomie. Also das ist halt jeder ist anders.
Also das habe ich auch so empfunden und das finde ich toll, wenn man das jemandem Junges mit auf den Weg geben kann, dass das ein tolles Kommunikationstool ist. Also wo man mit dem Gast reden kann, wo man auch tiefgreifendere Gespräche oder manchmal eben auch unverbindlichere Gespräche führen kann und Persönlichkeit sowohl sehen als eben auch sich selber präsentieren kann. Da gibt es kaum so ein schönes Medium wie Wein. Und solange man Leidenschaft hat, solange man auch ein gewisses Grund- und Anfangswissen hat, dann ist das relativ einfach. Du brauchst dich erstmal nur mit den Rebsorten auseinandersetzen. Und dann kannst du schon, entweder möchten sie Riesling, möchten sie Grauburgunder und findet da ein relativ schnelles Intro rein. Man muss sich einfach nur trauen, beziehungsweise ist das natürlich auch die, denke ich, Aufgabe der Ausbilder, entweder an Schulen oder in Betrieben, da eine gewisse Sensibilität, eine gewisse Feinsinnigkeit.
Zu 100% bin ich bei dir, ja.
Zu definieren. Und dann, und das ist dann für mich so der zweite Punkt, wird der Kellner in dem Sinne auch wertvoller, weil er verkaufen kann. Und letztlich lebt es ja auch von Verkauf. Das ist ja keine Wartehalle, so ein Restaurant, sondern es ist ja im Prinzip ein wirtschaftliches Unternehmen. Und wenn ein Mitarbeiter aktiv verkaufen kann, weil er davon begeistert ist, weil er sich vielleicht ein bisschen auskennt, dann ist er im Prinzip kompetent und für den Betrieb wertvoller. Hast du irgendwie so ein paar Parameter, was man um Wein wissen muss, um so zumindest ein gewisses Grundwissen zu haben? Oder?
Ja, du hast es ja gerade schon angeschnitten, ne? Wenn man sich schon mit den Rebsorten beschäftigt, ist man ja schon mal ein Stück weiter. Früher natürlich.
Finde ich auch.
Haben wir ja nicht so viele Rebsorten gehabt in Deutschland, wenn wir jetzt mal von deutscher Weine reden und sprechen, nicht so viele Rebsorten gehabt in Deutschland, wie wir sie jetzt zurzeit haben. Die Bandbreite ist natürlich viel vielfältiger geworden, wenn ich dran denke, warte mal, wir haben 97 oder 96, hat man glaube ich irgendwas um die 125 oder 130 zugelassene Rebsorten, die für den Weinanbau relevant waren. Heute sind wir bei irgendwas, glaube ich, irgendwie 180, so 82. Ne? Also das ist auch schon eine enorme Steigerung. Aber ich finde gerade, wenn man mit Rebsorten anfängt und dann hat man, das habe ich auch mit meinen Auszubildenden früher gemacht. Ich sage, pass auf, wir haben hier drei Gläschen Wein, drei Weißweine, wie ihr seht. Das kann man ja in der Farbe recht gut erkennen. So, jetzt möchte ich gerne, dass ihr mir die Weine beschreibt. So, im nächsten Step. Welcher gefällt euch am besten? Welchen könnt ihr euch eher zu einem unserer Gerichte vorstellen und welchen würdet ihr wozu servieren? So, dann kommen so diese kleinen Spielereien und die kleinen Denkaufgaben und dann habe ich von der Küche auch mal die Gerichte produzieren lassen. Die haben probiert, haben dann die Weine dazu probiert und dann auch gerade immer zum Wein essen und Wein ist ja mit das Wichtigste bei uns im Restaurant. Und das fanden die total nicht nur spannend, sondern auch interessant, es zu sehen, wie unterschiedliche die Stilistiken der Weine zu ihren Essen passt oder gar nicht passt. Und komischerweise waren es dann, was heißt komischerweise, meine Lieblingsrebsorte habe ich dann halt eingeschenkt, das war dann halt der Riesling. Und wie sie ein Riesling aus dem Rheingau präsentiert mit dem Vergleich zur Mosel und zur Pfalz, ist ja schon exorbitant in ihrer Wahrnehmung. Gleichen Jahrgang, wohl bemerkt immer. Und ja, das fanden die dann halt spannend. Und mit sowas konnte ich die Leute auch motivieren und auch mit abholen und auch begeistern am Ende des Tages.
Stimmt. Also es sind manchmal dann diese Situationen, beziehungsweise dass man überhaupt selber einen Plan hat oder da rangeht. Mir hat damals immer ein Apfel geholfen. Also dass ich einen Apfel genommen habe, jedem Apfel gegeben habe. Weil wenn man die vor ein Glas Wein setzt und sagt, jetzt beschreibt ihr mal, haben sich viele schwer mitgetan. Und wenn man angefangen hat, mit einem Apfel zu beschreiben, dann war das wie so ein Opener. Also man konnte die Farbe beschreiben, die Form beschreiben, ob der glänzt, ob der stumpf ist, ob der irgendwelche Dellstellen hat. Und das rein optische dann auf den Wein gespiegelt, dass man sagt, okay, der hat eventuell die Farbe, der sieht blass aus, der hat einen hellen Rand, keinen hellen Rand, die üblichen Kirchenfenster und so weiter. Und dann eben über die Aromatik, dass man den Apfel einfach mal aufbricht oder aufschneidet und reinriecht und versucht eben alles außer das typische Apfelaroma zu beschreiben, dass so ein Apfel eben auch eine Duftigkeit hat, dass er nach Banane riecht, dass er nach Birne riecht, dass er nach Erde riecht, dass der... was auch immer. Und genauso beim Wein. Und dann eben auch gustatorisch, wenn man das miteinander dann vergleicht, wenn man sagt, jetzt habe ich einen sauren Apfel, ich probiere den Wein erst so und probiere es dann zusammen mit dem Apfel, was der Apfel, was die Säure, was die Süße mit dem Wein machen und wie die sich gegenseitig bereichern. Allein mit diesem einen, du kannst auch ein Brötchen nehmen. Richtig. Also ein Brötchen geht es genauso wie mit dem Apfel. Das ist, brauchst halt nur irgendein Element, was einen gewissen
Ausdrucksstärke
hat. Oder, genau, oder richtig hardcore sind natürlich Grapefruit, wenn du Grapefruit und dann noch mit Salz arbeitest, ein bisschen Salz drüber machst.
Oh ja.
Also da kann man mit vielen Sachen spielen und das ist so das Allereinfachste, um jemanden so anfänglich von Wein zu faszinieren. Und da, wo ich mir immer ein bisschen schwer mitgetan habe, war dann eine Literaturempfehlung. Gab es für dich irgendein Buch oder eine Zeitschrift, wo du gesagt hast, da lernst du mit oder das hast du deinen Azubis oder allgemein Azubis weitergegeben?
Ganz ehrlich?
Ja.
Das erste Weinbuch, was ich auch geschenkt bekommen habe, war der große Johnson.
Ja.
Mit dem.
Das ist dann aber schon spezialisiertes Wissen.
Ja, aber das ist ja. Ja, aber früher hatten wir ja nicht die Weinbücher, wenn ich mich recht erinnere, wie wir sie heute in dieser Vielfalt und Mannigfaltigkeit haben. Da gab es ja nicht viel. Wir hatten dann später, ich muss mal nach meiner Bibliothek hier mal schauen, Jens Priebe kann ich mich noch entsinnen. Da habe ich irgendwo noch ein Buch, ein paar Bücher. Ich habe, glaube ich, von Jengis Robinson noch das eine oder andere Buch. Und was die Zeitschriften betraf, ich weiß nicht, ob ja, das müsstest du noch kennen, Alles über Wein mit Peter Boschek. Alles über Wein,
genau.
Das ja, war genau. Ja für mich auch immer eins der...
Heiligtum.
Ich habe Jahre die Dinger gesammelt und Wahnsinn. Ich durfte damals auch für Alles über Wein, wann war das, 99, 2000, sowas rum, 2002, 2003, auch mit für Alles über Wein mitverkosten. Da waren die ganzen, waren die ganzen Proben im Kronschlösschen organisiert worden. Und das war schon damals ein Highlight für mich mit dem Peter Woschek und großartigen Sommelier-Kollegen in einer Runde sitzen zu dürfen und die Weine zu bewerten, zu analysieren. Und das fand ich persönlich damals schon, ich war gebauchpinselt, ja, als die Anfrage kam.
Hat man damals anders probiert als heute? Also heute kennt es ja jeder im Prinzip, dass man sich hinsetzt, dann auch eine bestimmte Glaskultur hat, die man dort verwendet. Also ich glaube, die Gläser sind hochwertiger geworden. Dann hat man so sein Punktesystem, 20er, 100er Punktesystem. Jeder beschreibt für sich und so weiter. War das damals genauso oder wurde da mehr geredet, weniger geredet? War das arroganter, war das ein bisschen offener? Wie hat sich damals verhalten bei Alles über Wein?
Ich denke, du wirst mir beipflichten, je nachdem, was man auch für eine Runde hat mit Teilnehmern, ist man eher kommunikativer. Oder man ist stringenter. Wenn ich zum Beispiel beim Weiniger Verlag sein darf und da mal bei der Verkostung wie bei Best of Riesling dabei sein darf, da hat man einen Probenleiter, je nachdem, wie der Probenleiter drauf ist. Manche sind dann ganz eng getaktet, ne? Dann jetzt tack, 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 probieren, spucken, notieren, bewerten. Andere Probenleiter oder Verkostungsleiter, die sagen, oh, lass uns mal ein bisschen drüber reden. Ja, dann ist man zwar langsamer, aber man hat eine höhere und bessere Kommunikation. Und so war es früher auch bei Alles über Wein. Kronschlösschen ist ja nun auch die Institution im Rheingau, was Gastronomie betrifft und betraf. Aber die Gläser, ich weiß nicht mehr, welche Firma die gewählt hatten als Glasmanufaktur, war glaube ich Spiegelau.
Oder wahrscheinlich damals entweder Riedel oder Spiegelau gewesen sein. Ich meine, es war Spiegelau. Also in den Zeiten, ja. Riedel war meistens zu teuer und Spiegelau hat ja im Prinzip Riedel nachgeahmt und versucht da eben auch ein Rieslingglas, Burgunderglas und so weiter zu definieren und waren halt maschinengeblasen, natürlich günstiger. Die hatten wir damals in der Speisemeisterei, hatten wir Spiegelau und ich war total begeistert von den Gläsern. Und die werdet ihr wahrscheinlich, denke ich, auch gehabt haben.
Nee, wir hatten Riedel. Jetzt, echt, wo, okay, das, jetzt wow, wo du nämlich sagst, also zumindest das Rieslinglas, jetzt wo du nämlich das Riedelglas...
die elitären Riesling, Herrschaften.
Die, das Riesling, ja genau. Das Rieslingglas erwähnst, fällt mir gerade ein, wir hatten ja von Riedel, gab es ja auch ein Rieslingglas, das auch so schön geschwungen war noch mit der mit genau, einer kleinen Wölbung oben am Glas.
Säurespoiler.
Den, ich ja, wollte es gerade sagen, genau. Und die, da hatten wir nämlich, die hatten wir nämlich in der, bei uns in der Probenfolge mal gehabt. Beziehungsweise die
Gläser. Cool. Ja, ja, ja. Du, es war damals leichter oder schwerer, um Wein zu lernen als heute? Weil damals, man hat Bücher gehabt, man hat sich auf die Bücher verlassen, sich darüber ausgetauscht. Heute gibt es Social Media, aber es ist alles, finde ich, ein bisschen oberflächlicher. Es hat sich verändert, aber findest du, es hat sich zum Vorteil oder zum Nachteil verändert?
Das ist eine gute Frage, Silvio. Ich finde, früher haben wir das vielleicht noch intensivere betrieben, ja, weil wir auch nicht so wahnsinnig viele Proben gehabt haben, wie sie heute existieren. Ne? Wenn, ob nur alles über Wein oder wenn mal ein Weinhändler zu uns ins Restaurant oder Hotel gekommen ist, war es eine Seltenheit, weil damals hat man nicht so viele Weinhändler in dieser Menge, in dieser Vielschichtigkeit. Mhm. Und dann war es schon immer was Besonderes, mit denen etwas zu vereinbaren. Wir probieren heute nur Coutillon oder wir probieren nur Riesling aus der Pfalz oder wir haben mal Ribera del Duero auf dem Sender. Da hat man ganz anders probiert, viel mit einer höheren Emotion, mit einer höheren Haptik, mit mehr Tiefgang, würde ich sogar sagen. Heute sind die Sachen manchmal ein bisschen oberflächlicher geworden, weil große Weinhandelshäuser haben ähnliches Portfolio, nur dass sich die Winzer da halt verschieden unterscheiden. Und dann kommt der eine an mit dem, der andere kommt mit dem an, aber wir haben die gleiche Region. Da ist man, glaube ich, heute manchmal ein bisschen oberflächiger in dem, was man verkostet und wie man verkostet und auch in der Schnelligkeit, wie man gewisse Sachen verkostet.
Ja.
Ich glaube, dass, oder wie siehst du das? Wie hast du deine Wahrnehmung?
Finde ich genauso. Also würde ich genauso unterschreiben. Dass okay, halt alles sehr viel oberflächlicher, schneller geworden ist, dass mehr auf Effekthascherei. Ich finde, man hat heute mehr Zugang, man hat natürlich viel mehr Möglichkeiten,
ja, ja,
genau, viel, auch viel günstigere Möglichkeiten, aber für jemanden, der anfängt, sich zu beschäftigen, ist manchmal ein bisschen unübersichtlich und schwerer, da ein Intro zu finden. Ich finde, es ist auch anonymer geworden. Früher war es mehr personenbezogen, dass man sich an entweder Kollegen, an Zombies, an Winzer oder Weinhändler geklammert hat und sich da dann orientiert und hat schulen lassen oder eben begeistern oder infizieren lassen. Und heutzutage versucht so jeder seins zu machen und dadurch fehlt so ein bisschen auch die Emotion beim Wein. Das sollte mehr personifiziert werden. Also ich denke, es ist heute eigentlich alles leichter, unkomplizierter, aber eben auch viel, viel, viel oberflächlicher geworden. Und
total,
das, finde ich, sollte vielleicht wieder eine gewisse Kehrtwende erfahren, dass die Personen im Vordergrund stehen und dass man sich an so vielen tollen Fachleuten einfach orientieren kann.
Ja, da gebe ich dir auch recht. Aber ich muss auch sagen, das hat ja auch ein bisschen was mit der Wirtschaftlichkeit heutzutage zu tun. Es gibt, wie schon gesagt, so viele Weinhändler, die viele, das gab es ja früher nicht, dass ein Weingut sich einen Verkaufsleiter leisten konnte. Oder manche sogar wie heute drei, der eine für den Norden, der andere für den Süden, der andere für den Osten. Das gab es ja früher in diesem Segment ganz, ganz selten. Und heute wird...
Weil die Weingüter aber auch nicht die Größe hatten. Also Weingüter sind ja teilweise recht rabiat gewachsen im Vergleich zu 80er, 90er Jahren.
Total.
Und haben sich da entwickelt. Und weil halt viele Sachen automatisiert, eben zentralisiert werden konnten, ist dieses Wachstum wesentlich schneller geworden und komplizierter geworden. Und deswegen, denke ich, resultierte da heraus die Situation, dass ein Verkaufsleiter eingestellt wurde.
Genau. Sicherlich ist das mit der Hauptgrund. Und natürlich haben wir ja auch viel mehr Winzer als noch vor 20 Jahren. Zum einen, aber das meine ich jetzt nicht, weil jeder Weinhandelskonzern oder Weinhandelshaus oder kleiner Weinhändler will natürlich irgendwo seine Weine positionieren in dem Restaurant, mhm. in dem Hotel, vielleicht auch in irgendeiner Fastfood-Kette, wo Wein angeboten werden soll. Die LEHs wollen bespielt werden mit irgendwelchen Weinen. Da ist ein richtiger Ellenbogenkampf, eine Schlacht schon entfacht. Es wird um Rabatte gefälscht, 11 plus 1 und versandkostenfrei schon ab 12 Flaschen, sortierte Kleinstmengen und was es dann nicht alles für Möglichkeiten gibt, sich Kunden an Land zu ziehen. Und das finde ich gerade in der Zeit, wo heute der Alkohol leider Gottes immer wieder verteufelt wird und ist schlecht, ist Nervengift, ja, natürlich, aber alles in Maßen genossen, auch mit der Nachhaltigkeit, mit dem Respekt, sich selber zu reflektieren, wie viel darf ich trinken, wie viel möchte ich trinken, wann trinke ich was, zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Essen. Man muss ja auch sehen, die Weinbaulandschaft in Deutschland, was habe ich letztens gelesen, 700, nimmt um 700 Hektar jedes Jahr ab. Überleg mal, was passiert mit unseren damals 115.000 Hektar, die wir in Deutschland hatten, um die 90er Jahre. Wir sind jetzt bei unter 100.000. Und,
98.000, war doch schon bei 128.000, also schon relativ rapide zurückgegangen.
Ja.
Und findest du, weil du es gerade mit den Händlern angesprochen hast, dass wir als Sommeliers, dass wir als Gastronomen eine Verantwortung haben und da auf der einen Seite, keine Ahnung, fordern sollten, vorgeben sollten, vorleben sollten, auch eine gewisse Disziplin bei uns haben sollten. Also, dass wir eben nicht 6 flaschenweise, sondern 90 flaschenweise bestellen. Das ist nicht für jeden machbar, aber da zumindest ein Auge drauf zu haben. Dass wir einen Händler auch in die Richtung motivieren, vielleicht auch ein bisschen grüner zu denken, ein bisschen ökologischer, ein bisschen biologischer zu denken. Dass wir unsere Meinung zum Besten geben oder sollte jeder seins machen und wir entscheiden einfach nur mit dem Arbeiter zusammen, weil ich ihn mag oder weil ich seine Art mag. Also sollen wir da in den offenen Diskurs gehen oder ist es dann übergriffig, wenn wir jemand anderen versuchen zu belehren?
Also ich denke nicht, dass es übergriffig ist, wenn wir uns für die Händler entscheiden, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Ob es irgendwo an der Person liegt, weil man sie kennt, oder halt, was für mich dann auch wichtig ist, die Händler sich fokussiert und spezialisiert haben auf Weine aus Deutschland oder aus Frankreich und nicht immer alles anbieten und vor allem auch Weine anbieten, die wirklich aus der Nachhaltigkeit stammen, also wenigstens ökologischen Weinbau biodynamisch oder Bio-Weinbau betreiben oder in deren Umstellung sind. Das finde ich schon mal sehr wichtig und vor allem sind, finde ich, auch die Weinhändler in die Pflicht nehmend, dass sie auch sich ein Stück zurück besinnen auf die deutsche Weinkultur. Weil wenn wir in den Nachbarländern schauen, Spanien, Italien, Frankreich, die trinken zwischen 88 und 96% ihrer eigenen Weine und da wird so wenig wie möglich importiert. Und wir Deutschen sind wir Importmeister auch im Punto Vino. Wir haben in vielen Restaurants Weinkarten, die decken so schier fast alles ab, wo überall Weinanbau gebaut wird. Und ich finde, gerade in Deutschland, wo doch der Weinbau rückläufig ist und auch viele Winzer kurz vor dem Exitus stehen und ihre Existenz aufgeben müssen, finde ich es auch gerade da wichtig, zu sagen, wir besinnen uns auf deutsche Weine zurück. Weil die deutschen Weine sind auch gerade mit ihren Rebsortenvielfalt, von ihren Terroir geprägten Einflüssen so individuell, so vielschichtig, so unterschiedlich und spannend und können unfassbar viel abdecken an Geschmacksbildern und so viele Emotionen hervorrufen, wie, glaube ich, kein zweites Land.
Und wir haben 10.000 Winzer in Deutschland. Also jeder Winzer hat im Schnitt zwischen 5 und 15 Weine. Kann man sich so also zusammenrechnen, wie viele verschiedene Weine wir allein schon in Deutschland haben. Und dann eben die Rebsorten noch mit dazu, die Ausbaustile. Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Ganz klar ein Riesling. Ein großer Riesling.
Ja, du wärst ein Riesling?
Ja, wow, ja, cool. Definitiv. Ja.
Also was für ein Riesling? Rheingauer Riesling oder Berliner Riesling?
Ja, ein Berliner, der das Rheingauer Rieslingblut in der Seele hat, im Blut hat, ja. Das sage ich auch manchmal den Gästen, ne? Ich habe Riesling im Blut, als Blut in der Blutbahn.
An manchen Tagen macht es stimmen, ne?
Ja, manchmal auch zum Frühstück. Aber nein, übrigens, fällt mir gerade ein, zum Frühstück. Kennst du den Zeltinger Hof in Zeltingen-Rachtig, das Haus, das Haus des Riesling?
Ja.
Großartig.
Vollkommen unterschätzt.
Und ich liebe es. Ja, und gar nicht auf viele auf den Sender.
Also jeder, der es nicht kennt, sollte es unbedingt wahrnehmen. Unglaublich günstige Preise, tolle Gastwirtschaft, riesen Weinkarte, Mosel rauf und runter. Also mega, mega Empfehlung, unbedingt.
Total. Und es werden auch in dem alten VW Bullis Weinbergtouren angeboten. Das ist schon spektakulär. Aber das Prägnanteste, was ich damals als bestimmt schon 15, 16 Jahre her, wo ich das erste Mal da war. Die, als ich reinkam, haben die gesagt, schönen guten Tag, wie ist Ihr Name und wie haben Sie reserviert? Nein, schönen guten Tag, herzlich willkommen. Lust auf ein Glas Riesling? Ja. Und egal, ob es...
Wirklich?
Ja, und damals war es um 9 Uhr bin ich dann reingekommen, wollte einchecken, wollen Sie, möchten ein Glas Riesling? Ja, klar, logisch. Und dann habe ich erstmal ein Riesling getrunken und dann kam man dann zu dem offiziellen Teil des Eincheckens und Ausfüllen des Meldescheins und so weiter. Aber das sind jetzt, ist zum Beispiel bei mir immer hängen geblieben.
Ja. Also du wärst ein Riesling. Du wärst was für ein Riesling? Ein gereifter Riesling, ein jugendlicher Riesling, ein trockener Riesling, ein restsüßer Riesling, ein Sparkling, was Edelsüßes, welche Region?
Region oder Rainbow, einfach, ich würde sagen, alles zu seiner Zeit, aber einer, der auch reifen kann und durch die Reifung auch eine Erfahrung mitbekommt, eine ehrliche Substanz bieten kann, eine auch vielschichtig ist, bunt ist, unkompliziert ist, aber immer noch offen für das, was kommt in den nächsten Jahren, wenn man weiter reifen darf. Unter den richtigen Voraussetzungen. Das kann ich mir gut zu mir vorstellen.
Superschön, superschön. Aber ich finde, der deutsche Wein, weil du es gerade angesprochen hast, hat sich schon unglaublich entwickelt. Also ich erinnere mich an die 2000er, als ich damit anfing. Und man damals gesagt hat, auch vor 100 Jahren hatte der Wein eine ähnliche Wertigkeit wie Bordeaux Burgund. Auf einer ähnlichen Ebene bewegen wir uns ja jetzt mittlerweile schon, dass gewisse Weine auch wieder ein weltweites Renommee haben und eine gewisse Betrachtung erfahren, noch nicht ganz so wie vor 100 Jahren, noch nicht ganz so, wie wir es uns wünschen. Und jetzt im Augenblick ja ohnehin schwerer, aber auch der Rotwein finde ich toll. Also die Pinots, die mittlerweile sich in den letzten 10, 15, 20 Jahren entwickelt haben und auch da, wenn man ausländische Podcasts hört, wie die deutsche Pinots besprechen, finde ich, absolut fantastisch. Und jetzt so mehr oder weniger als neuestes Baby, als neuestes Kind, wahrscheinlich auch zuerst ausgelobt vom VDP-Sekt, finde ich unglaublich spannend, wie sich nicht nur spezialisierte Weinhäuser wie eben Raumland, sondern manchmal eben auch kleinere Produzenten etablieren und da teilweise richtig großartige Sekte erzeugt. Da fällt mir ein, Lust auf ein Glas Sekt.
Das ist eine sehr gute Idee. Jetzt, wo du davon sprichst, läuft schon dein Wasser im Mund zusammen. Aber wenn ich noch mal kurz drauf einhaken darf. Also Weißwein konnten die Deutschen ja schon immer. Und das in auch in einer Facettenvielfalt, wie selten irgendwo auf der Welt es abgebildet werden konnte.
Das stimmt, aber in den 80er, 90er Jahren war es relativ schwer. Wenn ich an unser beider Anfänge, wir sind jetzt ziemlich gleich alt, mich da zurückbesinne, 92, 95, 97, hat man sich mit Riesling schwer getan, hat man sich teilweise mit verschiedenen Rebsorten schwer getan, mit der Anerkennung eben auch der regionalen Weine. Es hat ganz, ganz viele Gründe, das brauchen wir jetzt, ich glaube, das Fass braucht man nicht aufmachen und einer der wenigen ist dabei eine komplett andere Kolonselektion beziehungsweise eine andere Klimasituation und so weiter. aber das kann man jetzt ganz, ganz weit spinnen. Und da hat sich in Richtung Greifbarkeit und auch in Richtung auch Marketing, Publikationen, Flaschenausstattung, internationales Bewusstsein, dass man realisiert hat, unsere Lagennamen sind nicht unbedingt ideal für Amerikaner, Engländer, Chinesen, das auszusprechen und hat da Lösungen gesucht. Es ist nicht verständlich und. Also man hat dem schon sehr, sehr geholfen.
Ja, total. Also da bin ich ja auch wieder bei dir. Weil mal unabhängig davon, dass in den 80er Jahren, auch 70er Jahren, viele Weine noch relativ mit einer hohen Restsüße behaftet waren und auch oftmals die Säure fehlte, sodass sie auch die Süße ausbalancieren konnte und auch den Wein im Glas und am Gaumen tragen konnte. Ja, früher waren natürlich auch die Lagen sehr different. Wie viel hatten wir, glaube ich? Wir hatten, glaube ich, 3600 Einzellagen, glaube ich, in Deutschland. Viele sind ja bereinigt worden.
War die Frage vor oder nach der Flurbereinigung? Weil vor der Flurbereinigung hatten wir einige 10.000. Ich glaube, da hatten wir 21.000 oder irgendwie ja, 31.000. Das war schon enorm. Aber die Zahlen habe ich jetzt absolut nicht präsent. Da würde ich mich jetzt absolut nicht aus dem Fenster legen wollen.
Ja, die erste Flurbereinigung war, glaube ich, 70, 71. Ne? Da hast du, glaube ich, recht mit 71, den 10.000. Genau. Ja. Und ich glaube, aktuell haben wir irgendwie 3.200, 300, bin ich jetzt auch nicht ganz okay. Up-to-date, aber an Einzellagen, viele werden ja heutzutage auch nicht mehr.
Eine Menge. Bleiben wir dabei hängen. Wir haben eine Menge.
Genau. Und ich denke, auch da hat sich viel getan, auch mit den ganzen Prädikaten. Ja, es war ja früher, wurden auch die Weine bemessen und bewertet nach ihren Prädikaten, Kabinett, Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Trockenbärenauslese, Eiswein etc. pp. Viele sind ja auch weggebrochen und um eine Einfachheit auf dem Etikett zu schaffen, das kundenorientierter, freundlicher ist, verständiger wird auf den Etiketten, weil viele, wie du sagtest, nicht nur die ausländischen Konsumenten, auch die selbst die Einheimischen wussten mit vielen Lagen nichts anzufangen. Weil es gibt ja so viele wie Herrenberg. Es gibt, glaube ich, 7 oder 8 Lagennamen mit Herrenberg, alle in 4 verschiedenen Weinbauregionen verteilt. Ne? Heute gibt es Fantasienamen oder man stellt einen Namen, der bekannt ist, sagen wir mit zum Beispiel Saumagen raus in Karlstadt. Heraus, den eigentlich jeder kennt, den man aussprechen kann. Und dann hat es halt ein Riesling oder ein Weißburgunder. Da wird dann nicht mehr draufgeschrieben, eine Auslese oder eine Spätlese. Oder es wird dann halt wie damals der erste Riesling, wenn nicht der trocken ausgebaut worden ist, sondern mehr oder weniger als Marke. Geheimrat J ist ja ein Riesenerfolg seit über 40 Jahren, was der Holderrieb geschaffen hat. Und das sind Weine, an die man sich immer noch und immer wieder erinnert und auch im Kopf gebrandet werden. Weil unterschiedliche Lagenweine mit ihren unterschiedlichen Prädikatsstufen sich daran zurückerinnern, ist da schon enorm viel, was man sich dann merken muss. Und dann sind halt einfache, gut auszusprechende Namen sinnvoller, als manchmal halt unbedingt auf Lagen zu gehen. Natürlich, gerade mit den Lagen, wenn wir über große Gewächse, erste Lagen reden, sind natürlich enorm wichtig, um halt sich auch zu unterscheiden. Ne, auf der anderen Seite, um zu sagen, hier haben wir eine Steillage, hier haben wir eine kalkreiche Lage und das macht eben genau diese Lage aus und dafür ist diese Lage auch bekannt. Und das sind eben die Dinge, die wieder für die Lagennamen sprechen, wie auch einige Gewannen jetzt wieder zurück im Fokus der Winzer stehen, die mal bei der Flurbereinigung irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Ne? Das Liebste ist mir ein Leichen in der Sonnenuhr mit einem Dr. Losen. Ist ja auch eine kleine Gewanne, die kann groß, knapp um einen Hektar kratzt. Und das ist natürlich schon auch wieder ein ganz besonderer Wein, weil er auch alte Rebsorten mir spiegelt und den Charakter widerspiegelt, genau aus dieser Gewanne, aus der Wiener Sonnenuhr. Also ich finde, da hat sich vieles zum Positiven verändert. Allerdings natürlich sind viele Weine, deutsche Weine, auch viel zu günstig, wenn man halt Bordeaux oder Burgunder gegenüberstellt oder Barolos. für die viele Winzer, viele Konsumenten bereit sind, mehrere hundert Euro auszugeben. Aber für den deutschen Wein sind sie am Rumzicken und sagen, oh nee, 40 Euro, 50 Euro, das ist ja viel zu viel. Da kaufe ich mir doch lieber Chablis.
Beginne ich mit dem Namen des Weines oder mit der Geschichte? Ich glaube, mit dem Namen, dann weißt du, warum eben dieser Wein so ein besonderes und die Geschichte so außergewöhnlich ist. Es geht um den 2025er Forst Riesling Village vom Weingut Dr. Böckling-Wolf aus der Mittelhartner Pfalz. Und Forst hat ein Grundstück, das im 19. Jahrhundert teurer war als die Premier Cru Bordeaux. Teurer als die Grand Cru aus dem Burgund. Ja, in der Pfalz, an der deutschen Weinstraße, wo Touristen auf Fahrrädern zwischen Mandelbäumen und Kastanien die Gegend erkunden, gab es einen Weinberg, dessen Preise den Londoner und Pariser Weinmarkt übertrafen. Dieses Grundstück heißt Kirchenstück. Es ist 3,8 Hektar groß und die bayerische Grundsteuerkarte von 1828 vergab ihn als einzigem Weinberg der gesamten Pfalz die Höchstpunktzahl von 65. Und Steuerkarten, das weißt du wie ich, lügen selten. Sie wurden gemacht, um Abgaben zu berechnen, nicht um Weinbergen zu schmeicheln. Und natürlich, das versuche ich dir nicht unterzumogeln, der Forst Riesling Village 2025 ist kein Kirchenstück. Er ist etwas anderes und aber auch das verdient eine Erklärung. Das Weingut Dr. Böckling-Wolf wurde 1597 von Bernhard Böckling gegründet und ist heute das größte Familienweingut Deutschlands. Was sich bemerkenswert einfach anhört für eine Geschichte, die napoleonische Kriege, die Reblauskatastrophe, zwei Weltkriege und mindestens einen Vizepräsidenten des Deutschen Reichstages umfasst. Bernhard Böckling, Stadtschreiber und späterer Bürgermeister von Wachenheim legte den Grundstein. Sein Renaissancehaus aus dem Jahre 1606 steht noch heute an der Weinstraße 15. Mit Wappen und Jahreszahl am Erker. Das ist kein Museum, das ist das Weingut. Die eigentliche Größe des Gutes entstand 1857, als Luise Wolf, Erbin von Johann Ludwig Wolf, der als einer der reichsten Männer der Pfalz galt, Dr. Albert Böckling heiratete und die wertvollen Weinberge in Wachenheim, Forst Deidesheim und Rupertsberg in den gemeinsamen Familienbesitz brachte. Der Name Dr. Böckling-Wolf ist damit das Ergebnis einer Hochzeit. Luise brachte die Lagen, Albert brachte Kapital, Ambition und später die Vizepräsidentschaft des Reichstages von 1884 bis 1895 sowie die Generalintendanz des Badischen Hoftheaters mit. Ein Mann, der tagsüber über Weinberge wachte und abends Wagner dirigierte. Das ist Geschichte und das ist Geschichte, die Wein großartig macht. 1990 dann übernahm Bettina Böckling von Gorazde das Gut von ihrem Vater. Was dann folgte, war keine stille Verwaltung eines Erbes, sondern eine systematische Transformation. Und zwei Dinge machen dieses Weingut unverwechselbar. Seit 2005 ist es das erste deutsche Weingut, das vollständig biodynamisch nach Bio-de-Vin-Standard bewirtschaftet wird. Und es sortiert seine Weine durch eine ganz eigene Lageeinteilung mit PC für Premier Cru und GC entliehen von Grand Cru, die auf der königlichen bayerischen Steuerkarte von 1828 basiert. Das Kirchenstück ist in ihrer Sprache ein GC, ein Grand Cru. Pechstein, Jesuitengarten ebenfalls. Und dann gibt es, und jetzt solltest du nach all den Zahlen aufmerksam sein, die Village-Linie. Das sind Ortsweine, die aus jüngeren Parzellen der Grand Cru-Lagen stammen, also Trauben von denselben Böden wie die großen, nur von jüngeren Stöcken, mit einem anderen Reife- und Ausbauprofil. Und damit wieder zurück nach Forst. Und Forst ist unter den Mittelhartdörfern einzigartig durch seinen signifikanten Basaltgehalt in seinen besten Weinbergen. Kirchenstück, Jesuitengarten, Pechstein und Ungeheuer enthalten alle Basalt in unterschiedlichem Ausmaß, wobei Pechstein das Basaltdominanteste ist. Und der Basalt ist der Grund, warum Forst in der Pfalz eine eigene Kategorie bildet. Und der Forst Riesling Village 2025 kommt aus jüngeren Parzellen genau dieser Lagen. Aus Jesuitengarten und Pechstein, aus Stöcken, die noch nicht die jahrzehntelangen tiefe Alter Bestände haben, aber dieselbe Bodenlogik erfahren. Ganztraubenpressung, oxidative Behandlung der Moste, Spontangärung auf wilden Hefen in großen neutralen Holzfudern. Diese sogenannte Oldschool-Vinifikation ist bei Böckling-Wolf Standard, nicht Nostalgie. Village-Weine reifen knapp 6 Monate in diesen Fudern. Premier Cru Weine, 12 Monate Grand Cru bis zu 18. Das ist das Gerüst. Was entsteht, trägt den Ort, nicht die Methode. Bürkli und Wolf, das attestieren zumindest Kritiker wortwörtlich, ist inzwischen berühmter als manches Etikett. Und in ihrer Disziplin hat dieses Gut im gesamten Deutschland praktisch keinen Konkurrenten. Es mag das beste und konstanteste Gut für große deutsche Rieslinge in der Welt sein. Was für ein Ritterschlag. Und der Forst Village Riesling 2025 ist der Beweis dafür. Kostet einen Bruchteil des Kirchenstück. Kommt von demselben Boden. Das ist das stille Angebot von Dr. Böcklin Wolf. Und das ist, wie jeder Händler in London und New York bestätigen würde, eines der wenigen verbleibenden echten Preiswahrheiten des deutschen Qualitätsweinbaus. Danke für dieses Geschenk, dem Hause Dr. Böcklin Wolf und natürlich dem deutschen Vertreter, dem Handelshaus Schlumberger. Und den direkten Link für die Weine von Dr. Böcklin Wolf beziehungsweise auch zum 2025er Forster Village Riesling findest du direkt in den Shownotes.
Was ist ein guter Preisbereich deiner Empfindung nach? Also von wo bis wo bewegt sich das? Was sollte man mindestens für eine Flasche, nehmen wir mal Weißwein, weil wir gerade das Thema hatten, bezahlen? Und ab wann findest du es Quatsch?
Also nach oben hin sind ja die Preise immer
grenzenlos.
Grenzenlos nach oben, ob das eine Flasche Wein wert ist, dass man 2.000, 3.000 Euro für bezahlen mag, ist eine andere Sache. Das, da in dem Bereich, wenn man sowas kauft, ist man schon im Prestige-Segment oder man handelt mit Wein, beziehungsweise nicht Wein, sondern investiert in Wein. Aber ich finde, um dem Winzer den entsprechenden Respekt zu zollen und auch seine Arbeit zu wertschätzen, sollte eine Flasche Wein ab Hof mindestens um die 6,80, 7 Euro kosten. Oder 6,50, sowas irgendwas in diesem Segment, findet man tolle Weine, die spannend sind, die eine Präsenz haben, die präzise sind, die klar sind und auch eine Trinkfreude haben und null Trinkwiderstand haben. Und das macht ihnen Spaß, sowas zu entdecken. Und wenn man überlegt, da stehen Weine im LEH herum mit 2, 3 Euro aus Neuseeland oder Australien. Sorry, aber wenn man eine Flasche kauft, man hat die Flasche und Etikett und Verschluss, irgendwann immer einen Schraubverschluss, sind wir ja locker schon, je nach was sie abnehmen, bei 80, 90 Cent. Das, was in die Flasche kommt, kostet ja auch Geld. Und dann hast du die Verschiffungskosten, Transportkosten, du hast die Marketingkosten. Du musst den Wein ja auch dann verkaufen, da hast du wieder Personal, was bezahlt werden will. Das geht ja nur noch über Masse und das ist aber kein Wein, der da drin ist. Das ist synthetisches Zeug, was man nicht braucht. Und das ist halt Mainstream und das brauche ich nicht. Ich möchte gerne was Individuelles haben. Das finde ich gerade nur dann bei Winzern, die auch mit einer Wertschätzung der Natur gegenüber arbeiten und auch entsprechend das Ganze auch realisieren in biodynamischen Arbeitsweisen und Prozessen.
Also du gehst bei 6,50 los und nach oben ist keine Grenze, um es jetzt einfach so ein bisschen runterzubrechen.
Ja, genau. Also ich brauche jetzt keine Weine bei mir auf der Karte, die 80 Euro im Einkauf kosten. Okay, man hat mal vielleicht ein oder zwei, aber die Frage ist, wie kalkuliert man diesen Wein dann weiter? Und man möchte eine gewisse Attraktivität schaffen, man möchte auch hier und da mal eine Jahrgangstiefe aufbauen von Winzer mit seiner Lage. Aber dann ist man schon mal bereit, vielleicht mal eine, ja, sagen wir mal zwei Flaschen davon zu kaufen oder drei. Aber das ist, sollte, ist, finde ich das immer, wenn ich meine Weinkarte schaue, nicht gang und gäbe sein, weil ich möchte ja den Gästen Weine offerieren, die Spaß machen. Weine, die Spaß machen, sind bei uns im Segment, wo es am meisten und am besten läuft, so zwischen 38, 40 bis 55 Euro. Das sind, ist so diese Grenze, wo ich die meisten Weine an den Mann und die Frau bringen kann, um ihnen zu sagen, hey, das ist Wein, der macht Spaß, der ist unkompliziert, der ist, ist ein cooles Food-Pairing und damit haben wir dann Spaß und da können sie noch eine zweite Flasche trinken. hast du seltener, wenn du dann halt Weine hast, die dann 200 Euro kosten, kauft sich nicht jeder gleich mal wer eine, geschweige denn eine zweite oder dritte Flasche.
Hm. Wie siehst du die Vielfalt unserer deutschen Weinbaulandschaft A, hinsichtlich der Rebsorten und B, wie siehst du die Entwicklung, wie viele Rebsorten oder welche Rebsorten findest du, dass die in der nächsten Zeit mehr an Aufmerksamkeit gewinnen, wie zum Beispiel die ganzen Piwi-Reben, wenn man sieht, in der Champagne haben sie jetzt auch gerade die Franzosen eine Piwi-Rebe zugelassen. Wie siehst du die Entwicklung?
Ich finde es total spannend, was ist, und ich finde, man sollte sich da mehr oder weniger so seiner Situation bewusst werden und einfach auch schauen, was kann man, worin kann man gut sein. Und es gibt Länder wie von mir aus Griechenland, Portugal, wie Georgien zum Beispiel, die sind super stark in Rebsortenvielfalt. Italien teilweise mit ganz vielen autochthonen Rebsorten sind großartig, haben da ganz viel Bewusstsein, Tradition. Da stehen die Rebsorten hinter den Namen und wie, keine Ahnung, wie beim Barolo, wie im Burgund. Es gibt Länder, die also leben Rebsortenvielfalt ganz anders als wir Deutschen. Und ich finde, wenn 100%, wir uns einen bewussten Weg aussuchen sollten, sollten wir uns eher konzentrieren und schauen, wo sind wir gut. Und wir sind gut beim Riesling, wir sollten Riesling intensivieren, beim Spätburgunder sind wir großartig, sollten es intensivieren, brauchen nicht, finde ich zumindest, 120, 180 verschiedene Rebsorten, müssen die alle auch noch zulassen und die alle spielen. Es ist manchmal super interessant, wenn man mal einen Viognier, einen Chenin Blanc irgendwie aus dem Badischen, aus der Pfalz probiert.
Oder ein Syrah.
Ne? Bin ich auch ein riesen Freund von sowas mal zu probieren, aber man sollte eben schauen, dass man sich nicht zu sehr verzettelt, sondern sich dessen bewusst werden, was man wirklich gut kann. Es gibt zum Beispiel so Rebsorten wie Weißburgunder. Großartige Rebsorte beachtet kaum jemand.
Ja,
also auch in der Großartigkeit, in der Tiefe, in den Möglichkeiten, was ein Weißburgunder eben auch im Weltmaßstab erbringen kann. Es gibt andere Rebsorten wie ein Chardonnay, da hätte keiner gedacht, dass der in 20, 30 Jahren eine solche Präsenz in Deutschland bekommt und so großartige Qualitäten abliefern kann. Daher ist manchmal so eine gewisse Offenheit auch ganz, ganz zuträglich von der Entwicklung. Aber grundsätzlich finde ich, man sollte sich darauf berufen, was gut läuft. Richtung Piwis bin ich neugierig. Ich würde jetzt dieses Champagner-Beispiel nicht unbedingt zu Rate ziehen, weil du im, keine Ahnung, Röderer Kristall nicht unbedingt eine Piwi-Rebsorte finden wirst. Also wage ich mal zu prognostizieren, sondern die dort angebaut werden oder wo man es versucht, ist für bestimmte Lagen, auch für bestimmte Qualitäten, wo man wahrscheinlich vermeiden möchte, irgendwie Pflanzenschutz zu betreiben oder bestimmte Lagen einfach auszubalancieren. Daher würde ich es nicht auf die komplette Champagne spiegeln, sondern...
Nein, auf gar keinen Fall, das war jetzt
nur
als Beispiel.
Ist man einfach auch nur offen für die Entwicklung, die dort passiert. Piwi-Rebsorten ist bestimmt spannend. Es gibt ganz, ganz viele Winzer, auch jetzt, keine Ahnung, Joachim Heger ist da total neugierig und total interessiert, was da passiert. Und viele Winzer sind da sehr offen bei dem, was da passiert. Ich finde die Betrachtung, ohne mir dazu sehr ein Urteil zu erlauben, dass viele sagen, in den besten Lagen stehen keine Piwis. Von dem her können sie auch nicht diese wirklich super Qualitäten erbringen, sondern sind immer ein bisschen konstruiert. Wir haben keine Langzeiterfahrung mit Piwis. Wir können gar nicht wissen, wie die Rebsorten sich entwickeln, welcher Ausbau der beste ist. Jedes Jahr, jeder Anbau ist ein Experiment. Die bisherigen Piwis, die wir haben, sind wohl auch noch nicht die Generation, wo wir sagen können, wir können wirklich große Weine draus erzeugen. Und ich sehe es genauso wie mit alkoholfreien Wein, wie mit E-Autos, wie mit alkoholfreiem Bier. Es ist ein Prozess, den man begleiten kann, wo man offen und neugierig sein soll. Und man sollte sich dem nicht irgendwie verschließen.
Auf gar keinen
Aber
Fall.
Aber es sollte auch nicht die Kernkompetenz von uns sein. Oder ich glaube, noch ist es nicht unsere Kernkompetenz. Und es ist eine Spielart in dieser bunten Weinwelt.
Das sehe ich genauso. Es kann eine gute Ergänzung darstellen. Sei es als reinsortiger Sauvigny Gris ausgebaut oder in Form einer Cuvée, beziehungsweise als Cuvée-Partner, der dann assembliert wird. Das mit der Champagne würde ich jetzt auch nicht so sehen. Ich glaube, ein Hektar ist gar immer damit bepflanzt, mit der wolltest. Ne? Wolltest, ne?
Mhm. Aber man blickt in eine gewisse Richtung. Man sagt, okay, wir wollen uns dem offen gegenübergeben.
Genau.
Es wurde ja auch Chardonnay Rosé zugelassen. Also man versucht ja aus dieser starren Situation der 8 Rebsorten rauszubrechen und zu sehen, welche Facetten gibt es und was kann man alles sonstig bespielen. Und die Neugierde finde ich dann auch ganz gut und ganz interessant. Man soll, also wie auch bei uns, man sollte sich nur nicht verzetteln.
Ja, auf gar keinen Fall. Und ich denke, gerade mit dem Klimawandel werden sicherlich viele Rebsorten von der Bildfläche verschwinden, wie Bacchus oder vielleicht auch ein Elbling. Klar, natürlich, ich bin da hundertprozentig auf deiner Seite. Ich finde es spannend, mal aus der Pfalz einen Syrah zu probieren oder einen schönen Blanc, wie du gesagt hast. Es macht Spaß, solche Produkte zu auch mal in ihrer Form und ihrer Dasein zu probieren, auch nach 10 oder 12 Jahren, was ja mittlerweile ja auch schon durchaus möglich ist, solche greifenden Sachen zu auszuloten verkosten. Und auch zu verkosten. Mhm. Ich finde aber, man sollte sich gerade an einen Appell an die unsere deutschen Winzer, die großartige Arbeit leisten, doch wieder auf die Rebsorten fokussieren, die Deutschland auch ausmachen in ihrer Vielschichtigkeit und
genau.
In ihrer Intensität.
Ich finde zum Beispiel, man hat ja meistens nur eine Ansprache und wenn diese Ansprache, die kann ja gerne in Richtung Riesling sein und kann ja gerne Richtung Weißburgunder und Richtung Spätburgunder oder was oder auch immer, also gehen, etwas, ja. Was toll ist und ich brauche nicht jedes Jahr irgendwie eine neue Kuh durchs Dorf treiben und eine Sache ausloben, nur weil ich es halt dann auch irgendwann verkaufen muss. Und daher glaube ich, kann sowas nicht unbedingt nützlich sein.
Da gebe ich dir recht.
Wie zum Beispiel, wenn wir es gerade im Glas haben, Grüner Veltliner. Ist die Frage, brauchen wir Grüner Veltliner wirklich in Deutschland oder ist das vielleicht doch spannender, den aus Österreich zu betrachten? Auch sei es Sekt zum Beispiel. Hast du schon mal einen Sekt vom Grüner Veltliner gehabt?
Ja, tatsächlich habe ich den schon gehabt von Haarkamp und auch von dem, was wir jetzt im Glas haben, von Schlumberger.
Ja.
Und,
ach, schön, toll.
Und das ist ja das, was ich beim Sekt auch faszinierend finde. Das hattest du vorhin mal ganz kurz angerissen, mein Lieber. Dass wir eine Sektkultur in Deutschland haben, die ist ja unglaublich mannigfaltig und vielschichtig und hat sich in den letzten Jahren so gewandelt, wie kein anderes Produkt sich hier darstellt und präsentiert und in eine Bühne bekommen hat, wo jeder Sekt ein fantastischer Darsteller ist und komponiert und zusammengestellt von den einzelnen Winzern. Und das finde ich immer wieder spannend. Klar, natürlich gibt es auch viele schwarze Schafe oder viele, die ihre Kuh versuchen, irgendwo durchzutreiben. Aber ich finde, der deutsche Sektmarkt ist nach wie vor schier unerschöpflich. Und da gibt es sicherlich noch viele andere Dinge, ob man alle Rebsorten jetzt, wie zum Beispiel den Grünen Veltliner, ob man den in Deutschland braucht, für Wein oder für einen Sekt, das lassen wir mal dahingestellt sein. Ne? Aber dadurch wird der Weinmarkt etwas bunter und auch die Vielschichtigkeit. Und ich finde gerade hier, jetzt um die Uhrzeit, diesen Sekt zu öffnen und einzugeschenkt zu haben, einfach wunderschön.
Ist natürlich ein Geschenk, ja? Genau,
den jetzt
zu probieren. Ich finde der deutsche Sekt, dass sich das insofern gewandelt hat, als dass der in gewissen Bereichen erwachsen geworden ist. Dass man sich auch ganz klar von einem gewissen, also es ist, ich weiß nicht, ich tue mich manchmal mit schwer, weil aufgrund dieser industriellen Ausrichtung, die wir im Sekt oftmals haben, ist es eine riesen Lügengeschichte. Und das dann eben zu vermitteln, dass es da noch mehr drauf ankommt, auf die Produzenten zu schauen, wo bekomme ich meinen Sekt her, welches Geld gebe ich dafür aus, um wirklich auch ein gutes Produkt zu bekommen, denn deutscher Sekt ist nichts, nicht vergleichbar mit hergestellt in Deutschland, also beim deutschen Sekt habe ich deutsche Trauben, beim hergestellt in Deutschland kann ich irgendwelche französischen, spanischen Trauben haben und die da genau, irgendwie verarbeitet werden, dann eben auch welche Art von Sekt man hat, welches Verfahren man hat, beim Sekt steht trocken drauf, das ist eine ganz klare für mich Konsumententäuschung, weil man natürlich mit trocken etwas assoziiert, was geschmacklich schon aufgelöst werden kann, weil man sagen kann, durch die Kohlensäure schmeckt der halt irgendwie trocken, aber der hat dann bis zu 30 Gramm Restzucker drin. Das ist für mich eine totale böswillige Täuschung des Verbrauchers, was offiziell und eben auch gesetzlich gelebt wird. Und da Aufklärung zu betreiben, beziehungsweise das aktiv zu leben und auch zu zeigen, welche großartigen Qualitäten es gibt, das haben viele unserer Kollegen, das machen oftmals die Winzer, auch dass die Winzer gesagt haben, wir brauchen keinen Gemischtwarenladen mehr, dass wir alle einen Eiswein haben, dass wir alle einen Rosé haben, dass wir alle einen Sekt anbieten, egal wie gut der ist, und da alle restlichen Rebsorten irgendwie reinschmeißen, sondern die eher darauf verzichten und man das dann eben Leuten wie Krack, Griesel, Raumland, Bart etc. überlässt und denen einfach zugesteht, die konzentrieren sich darauf. Also das finde ich, da ist viel passiert. Zum Thema Sekt lohnt es sich, einfach auch mal ein Buch in die Hand zu nehmen oder keine Ahnung, brauchst du eine Wikipedia-Seite aufzuschlagen. Es ist total spannend, allein da zu lesen, wie der Name Sekt entstanden ist. Eine amüsante Geschichte und wieder so eine der Geschichten, wo man sieht, wie bunt eigentlich die Weinwelt ist. Und ich finde, es gibt zwei mehr oder weniger Institutionen, die es geschafft haben, dort einen großen Schritt voranzuschreiten. Das ist zum einen der VDP mit mehr oder weniger ihrer Sektrevolution, die sie seit einigen Jahren jetzt machen, und eben Österreich. Und deswegen dachte ich, probieren wir einen österreichischen Sekt.
Und ich finde das auch schön. Ich meine, man hat viel zu selten österreichische Sekte im Glas.
Hat man selten, ne? Wenn man immer glaubt, man vergleicht, das ist wie mit dem österreichischen Riesling. Man denkt, man hat genug Riesling in Deutschland, lässt den österreichischen, keine Ahnung, Wachauer, was auch immer, immer außen vor. Teilweise gibt es da richtig spannende Geschichten. Und jetzt ist Schlumberger zum Beispiel, finde ich, ist ein großartiges Sekthaus, die auch auf verschiedene Qualitätsebenen großartige Sekte produzieren. Und dieser grüne Veltliner, wenn ich den probiere, dann wüsste ich kaum einen Sekt in Deutschland, der damit vergleichbar wäre. Wie empfindest du den?
Ich finde, den ist ein einfacher Basissekt, der grüne Veltliner, aber er hat unglaublich viel Spannung, wenn man schon reinriecht. Man hat was vom grünen Apfel, ein bisschen was auch in die reifere Richtung gehen. Es spiegelt sich ein bisschen Pfirsich wieder. Und das Schöne ist an dem Stoff, ich habe ihn jetzt auch schon was länger im Glas, Marille. Es sprieht förmlich die Marille in die Nase.
Stimmt, ja. Ja.
So, und dann hat man schon, viele sagen immer, du kannst doch keine Säure riechen. Doch, ich finde schon, man kann Säure manchmal auch an der Nase wahrnehmen. Und das Nasale ist halt, es ist so ein leichtes Bitzel. Wenn man reinriecht, hat man schon was Erfrischendes, was so ein bisschen, ja, so wie beim Mineralwasser, ne? Wenn man einschickt, man riecht dann, man hat schon das Gefühl, die Säure spricht einem positiv an und sagt, trink mich, genieß mich. Und so ist das auch bei diesem grünen Veltliner. Am Gaumen schön saftig, sehr geradlinig, präzise. Und für mich ganz wichtig, egal ob ich einen österreichischen Sekt habe, einen Champagner habe oder auch einen deutschen Sekt, für mich muss der Wein im Sekt erkennbar sein. Die Rebsorte.
Das schöne Aussage.
Was nützt mir eine Rebsorte, Dankeschön, wenn ich die im Sekt nicht wiedererkenne? Und das ist hier. Ich erinnere mich, wenn ich reinrieche, habe ich sofort eine Assoziation mit dem grünen Veltliner, so im Federspielbereich, ja, kraftvoll, aber dennoch elegant, geschmeidig, ertänzelt. Und hinten raus im Finish hast du eine leichte weiße Pfeffernote, die wieder typisch ist. Und also das revitalisiert jetzt gerade um diese Uhrzeit ungemein. Und es holt mich voll ab. Ich könnte ins Glas reinspringen noch.
Was empfindest du bei diesem Schaumwein primär? Die Machart, die Rebsorte, in der Stilistik des Hauses? Es ist immer ganz schwer, das jetzt darzustellen. Man ist selten so stark vertraut, jetzt keine Ahnung, mit Schlumberger Sekt, dass man sagt, okay, ich erkenne da die Handschrift der Winzerin wieder. Da braucht man schon eine gewisse
Weingut. Du wahrscheinlich noch eher als ich.
Ja, aber also das finde ich erstmal so ein bisschen schwierig, aber man kann es ja teilweise dem zusprechen. Aber was findest du, sticht da am meisten vor? Ist es die Rebsorte? Kann man die Veltliner primär wahrnehmen? Oder ist es so dieses andere, wo man sagt, das kann Österreich sein?
Also ich würde, wenn ich es blind im Glas hätte, würde ich jetzt nicht unbedingt nach Österreich zuordnen. Aber primär in der Nase als auch am Gaumen bin ich schon beim grünen Veltliner tatsächlich. Und das ist eben genau das, was ich meine mit, man muss den Wein im Glas wiederfinden. Und speziell in dem Fall den grünen Veltliner. Macht ja keinen Sinn, wenn er jetzt irgendwie riecht als nach Pappenhuse oder das ist halt einfach nicht grüner Veltliner. Klar, natürlich kommt es auch auf Ausbau an, wenn man eine klassische traditionelle Flaschengärung hat. Also ich finde, es macht der Sekt, wie ich ihn jetzt im Glas habe, total Spaß. Man erkennt ihn als grüner Veltliner, man überlegt nicht hin und her, könnte es ein Chablis sein, könnte es vielleicht ein Grauburgunder sein, könnte es ein Riesling sein. Nein, es ist ein grüner Veltliner. Und das liegt auch an der klaren, am Ausbau dieses Sektes. Er ist nicht verkopft, er ist geradlinig, präzise.
Das finde ich eher ein singulär zu genießender Schaumwein oder eher ein Speisebegleiter? Und wenn ja, was würdest du dazu sehen?
Also den Sekt würde ich auch tatsächlich solo trinken, schön auf der Terrasse sitzend, vielleicht mit ein paar Tapas an der Seite, wie jetzt was mit Ziegenkäse kartiniert oder mit so ein kleines Spitzpaprikatörtchen, sowas als Tapas. Oder wenn man halt hergeht zum Gericht im Restaurant, würde ich den zum Beispiel durchaus sehen zu... Ja, tatsächlich. Wir haben so eine Atlantikgarnele aus dem Wildfang. Das Ganze mit einem Ziegenkäseschaum und einem weißen Tomatengel und arrangiert mit marinierten Tomaten, finde ich schon spannend. Gelben Tomaten.
Schön, toll, klingt gut.
Ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, wo der grüne Veltliner gut zu korrespondierend einsetzbar ist. Ach, unglaublich toll.
Den Schwenk zurück zum deutschen Sekt. Was muss man deiner Meinung nach über deutschen Sekt wissen? Also wie kann man sich das selber vergegenwärtigen? Wie kann man, gut, es gibt natürlich immer noch so diesen Ansatz, wo man sagt, man kann eine Wertigkeit eines Sektes anhand der Perlage erkennen, anhand der Aromatik, anhand der Typizität und so weiter, aber so rein von der Wissensebene. Was sind die Parameter, die ich kennen muss? Was sind die Begriffe, die ich kennen muss? Was sind die Herstellungsweisen, die ich kennen muss? Vielleicht so als langsam ausklingendes Thema.
Also ich glaube, dass ein Konsument auf jeden Fall erstmal überfordert ist und ist auch mit den Herstellungsmethoden. Zum einen, zum anderen finde ich wichtig beim Sekt, er hat ja leider so ein Image, nach wie vor immer noch ein Imageproblem aufgrund des ganzen Sektes, den man als Sekt bezeichnet. Ob er nun im Transversierverfahren hergestellt worden ist oder in einer Flaschengärung. Viele assoziieren einfach mit dem Sekt Mumm, Henkel, Rotkäppchen. Das sind so diese
75% der verkauften Weine ausmachen, also der verkauften
Sekte. Ja, absolut. Und,
also die Sekte unter 10 Euro beziehungsweise unter 8 Euro machen drei Viertel der gesamten Menge aus, was ja enorm
ist. Leider Gottes ja. Und ganzen Sekten, die auch im LEH stehen, ist für mich einer der hochwertigsten Sekte immer noch der Fürstmetternich.
Okay.
Für den normalen Konsumenten finde ich persönlich die Linien von Fürst Metternich immer noch spannender und deutlich qualitativ hochwertiger als die gerade benannten Marken von mir. Es ist jetzt kein Riesenanspruch, aber man schmeckt schon den Unterschied zwischen einem Rotkäppchen-Sekt und Fürst Metternich. Das hatte ich mal in einer Sektprobe gehabt im Weinhaus Tanan, als ich damals noch tätig war, hatte eine kleine Sektprobe gehabt. Perlendes Vergnügen als so eine Art Masterclass oder sowas für Endverbraucher. Und die haben von mir als erstes ein Rotkäppchenbild eingeschenkt bekommen und ein Fürstmetternich.
Ja.
Und alle waren der Meinung, der Fürstmetternich, und das waren 22 Leute, alle 22 waren zu 100% beim Fürst Metternich. Da hat man, und das fand ich damals schon relativ spannend und interessant, dass die Leute auch da eine gewisse Qualitätsstufe oder Wertigkeit sondieren konnten. Und das, was die Gäste dann halt empfunden haben, fand ich schon toll, dass man sagt, dass sie sagen, wir haben hier einen Billow-Sekt, der
schmeckt so wie ein Sekt, als wenn man noch ein bisschen Kohlensäure reingegeben hätte, wie so ein Sekko. Und wir haben hier einen doch schon hochwertigeren Sekt, der schmeckt, als wenn hier eine hochwertige Traubenmaterial verwendet worden wäre. Ich weiß ja nicht, wussten, was es ist. Und wie ist eine traditionelle Flasche gäbe. Und ich finde gerade bei, wenn wir uns an die Sekte herantasten und wissen müssen, was Sekt ist, dann unterscheidet sich natürlich zu wissen, ist es ein deutscher Sekt, ist es ein Winzersekt, was ist der Unterschied zum Cremant? Gibt es einen Unterschied? Wenn ja, welchen gibt es da?
Aber es wäre auf alle Fälle mal, glaube ich, super interessant, ein Buch über Sekt zu schreiben. Hattest du mal vor, ein Buch zu schreiben?
Ist mir tatsächlich schon mal in den Sinn gekommen, aber ich glaube, das werde ich mir mal vornehmen, wenn ich in Rente gehen sollte.
Sagt dir keiner, dass es jetzt fertig sein muss. Worüber würde es handeln?
Ich glaube eher, das könnte ein Buch werden über das Thema Wein und die Momente mit den Winzer.
Ah, schön.
Die man in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat. Weil viele erzählen immer diese stupide, heruntergebrochene, fachliche Bücher, die dann die Themen behandeln, die jeder schon kennt. Ne? Das ist wie bei Instagram, da kommt noch ein Influencer, der einen auf erklärbar macht, wann man wo eine Flasche, in welchem Champagner aufmacht, in welchem Glas einschenkt und serviert. Das ist nicht meins. Ich würde dann eher auf die Sache gehen, zu sagen, ich schreibe ein Buch über die Momente mit den Winzern in ihren Weingütern.
Das Toll. Ist, glaube ich, viel spannender. Das ist vor allen Dingen auch so ein Insight, also was ja normale oder was ein Weintrinker, ein Gänneweintrinker, ein Weinfreund nicht erleben kann, weil du eine andere Ansprache hast, andere Erlebnisse hast. Daher wäre es ein tolles Buch. Und ich glaube, Bücher hin und her, auch versus, keine Ahnung, KI oder allgemein digital, wo man Wissen teilweise viel tiefsinniger aufarbeiten kann, viel visueller aufarbeiten kann. Wenn ein Buch eine Chance hat, dann wahrscheinlich über solche Geschichten. Daher ist es, glaube ich, eine absolut geniale Idee. Gibt es bei dir Pläne, Wünsche, Ziele, irgendwas Konkretes, was du vorhast?
Einfach, dass ich Gäste mit meiner Leidenschaft für das Thema Wein weiterhin begeistern möchte, die Jugend, sprich unseren Nachwuchs in der Sommelier fördern möchte. Deshalb mache ich auch und bin ich auch Regionalsprecher in der Sommelier-Union für NRW, wo wir immer wieder neue Seminare oder Veranstaltungen organisieren oder auch Weinreisen. Und das ist etwas, was ich immer wieder im Fokus habe.
Danke, Thomas. Danke für den Tiefsinn. Danke für die Beständigkeit. Danke für das Unlaute. Danke für deine Gedanken und auch für die Gedanken in der zweiten Ebene. Du zeigst, dass Wein unglaublich wichtig ist. Du zeigst, dass du eine ganz eigene Interpretation, eine ganz eigene Betrachtung von Wein hast, aber dass Wein nicht das Allerwichtigste ist. Du zeigst, dass man sich durchaus spezialisieren kann und vielleicht sogar sollte, um eine Kernkompetenz zu haben. Aber dass egal, wo man steht, man immer richtig ist. Es war ein schönes Gespräch. Es hat viel Freude gemacht. Es war ruhig, es war angenehm, es war tiefsinnig und es war melodisch. Klingt es doof, wenn ich sage melodisch, aber so habe ich es empfunden. Es war unterhaltsam. Es war wie ein schöner Restaurantbesuch, durch den du uns begleitest. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und noch ein großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe, an die Handelshäuser Consiglio Vini, als absoluten Spezialist für italienische Weine, an das Haus Schlumberger, an das Handelshaus Segnis und an das Privatkundenportal Bremer Weinkolle. Zwischen den einzelnen Gesprächsgedanken stellen wir teilweise Weine vor, wenn dich das interessieren sollte. Wir haben Links in den Shownotes, da kannst du die Weine auch gerne direkt bestellen. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir dich mit den Gedanken zu dem Wein vielleicht sogar neugierig machen. Wenn du Anregungen hast, wenn du Gedanken hast, wenn du bestimmte Weine wünschst, die wir während der Folge probieren sollen, lass es uns wissen. Und auch sonst freue ich mich natürlich wahnsinnig, von dir zu lesen. Auf Instagram, per persönliche Nachricht, per E-Mail. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir schreiben ja die einzelnen Gedanken, verschiedene wichtige Zitate der Sommeliers heraus und haben die auf unserem Blog www.sommelier.website. Und teilweise finde ich es total spannend, einfach mal ins letzte Jahr zu schauen, zu bekannten Sommeliers und was deren Kerngedanken sind. Also vielen Dank dafür, dass du an unserer Seite bist. Ganz großes Dankeschön dem Hause Schlumberger, dass sie uns wirtschaftlich und händisch unterstützen. Und dass ich sagen kann, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und wir bleiben eigentlich dort in der Gegend. Wir reisen Richtung Köln. Und sie ist einer der Weinfrauen, eine der Weinfachfrauen, die ich über die Maßen schätze. Sie ist Master of Wine, kommt eigentlich aus der Journaille und hat eine unglaublich natürliche und nüchterne Betrachtung zum Thema Wein. Ich freue mich ganz doll auf die kommende Woche. Wir haben wieder Sommelier and Friends Zeit. Das haben wir alle zwei Monate. Und ich freue mich auf die großartige MW Caro Maurer.
Hallo, hier spricht der Friedrich Kessler vom Weingut Münzberg. Lieber Thomas, es freut mich sehr, hier in dem Podcast ein paar Worte über dich sagen zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre. Wir kennen es jetzt auch schon ein paar Jahre und das Schöne an unserer Beziehung ist, dass es eigentlich direkt von Anfang an sehr freundschaftlich war. Und ich glaube, das ist auch das, was dich als Person, als Sommelier so auszeichnet. Du bist ein unheimlich herzlicher, freundlicher und aber eben auch extrem kompetenter Sommelier, Geschäftspartner, aber das Allerwichtigste, Freund. Und ich glaube, so macht das am allermeisten miteinander Spaß zu arbeiten, wenn es eben nicht nur das Geschäftliche ist, sondern auch das Freundschaftliche. Und ich glaube, das hat unsere Beziehung schon immer ausgezeichnet und deshalb haben wir auch so eine tolle Zusammenarbeit und vor allem vertrauensvolle und eben auch gegenseitig wertschätzende Zusammenarbeit. Und das macht unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, dass hier spreche ich auch für viele Kollegen, für viele Winzerkollegen, die dich als Person einfach unheimlich wertschätzen, eben weil du mit dieser Leidenschaft, mit diesem Drang, immer was Neues zu bewegen, immer was anderes zu machen und vor allem nimmer müde. Also ich glaube, ich habe den Thomas noch nie müde gesehen, immer in Action, immer am Ball, immer was Neues am Plan, immer was tun, immer was machen. Sei es das jahrelang bei der Tante Anna gewesen, wo dich ja wirklich jeder mit diesem Laden identifiziert hat. Jetzt eben bei Lukas, beim Sean, bei Lukas Schild, dass dich das so auszeichnet, dass es da immer vorwärts geht, du immer neue Ideen hast und immer versuchst, irgendwas zu bewegen. Und das macht unheimlich viel Spaß, mit dir zusammen das zu machen. Sei es jetzt unsere letzten zwei Veranstaltungen in Düsseldorf, die Abendsveranstaltung, wo, glaube ich, ein richtig toller, richtig großer Erfolg war. Man sieht ja, wie begeistert die Leute waren von deiner Art, auch das Ganze zu gestalten und eben auch zu moderieren. Und da kommen wir auch wieder auf deine Fachkompetenz zu sprechen. Also ich glaube, es gibt wenige, die das so gut vereinen können, eben auf der einen Seite das Fachliche und auf der anderen Seite dieses leidenschaftlich-freundschaftliche und auch eben ja herzliche. Das zeichnet dich unheimlich aus und wir sind sehr, sehr stolz. Ich glaube, da darf ich für unser ganzes Team sprechen, mit dir zusammenzuarbeiten. Das heißt, der Florian, die Katharina, mein Vater, alle schätzen dich sehr wert und ich freue mich auf viele, viele weitere Jahre. Und freue mich auch schon sehr auf unseren gemeinsamen Weinabend im Oktober. Und lieber Thomas, bleib so, wie du bist. Ich glaube, müde wirst du sowieso nicht. Und ich freue mich auf weitere, viele erfolgreiche Projekte und wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und einen sehr schönen Podcast mit dem lieben Silvio Nietzsche. Ganz viele Grüße, dein Friedel.